Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gary Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir heute welche. Vielleicht nicht zu den großen Fragen, aber wenigstens auf die Frage, hatte Ebenezer Scrooge einen psychedelischen Trip oder hat er einfach nur schlecht gegessen?
Gary hat auch einen psychedelischen Trip.
Ja.
Ja, das ist die Ausgabe 87 von unserem schönen kleinen Podcast. Und wir sagen jetzt mal direkt schon mal, fröhliche Weihnacht, überall tönet durch die Lüfte froher Schall. Man kann sich ja nicht erwehren, überall ist Weihnachten.
Ja,
der Geist der Weihnacht weht sozusagen durchs Ruhrgebiet.
Ja, man könnte auch böse sagen, der Konsum.
Ja, aber man muss auch mal positiv sehen. Ne? Ja, ist ja, ja. Nicht, geht ja nicht immer nur ums Kaufen oder sowas. Also ich muss zugeben, ich bin ja ein großer Weihnachtsfan.
Ja.
Ein großer Weihnachtsfan, also hier Lichterketten schmücken das Haus.
Ja.
Und Weihnachtsmusik läuft spätestens seit, ich glaube mal, so dem 1. Dezember.
Ja.
Und interessanterweise starte ich ja auch fast immer mit dem Score von dem Robert Zemeckis Christmas Carol.
Ja.
Der ist ja von Alan Silvestri,
ja.
Der großen Filmkomponisten, unter anderem auch Back to the Future, ja, und Avengers, ja, natürlich, klar. Endgame und so, also mal nur um einige zu nennen. Der ist ja ganz fantastisch und das ist so, da bin ich sofort in Weihnachten.
Da bringst du dich sofort so in Stimmung. Ja. Ist das was, ich meine, wir sind ja sehr viel mit amerikanischer Popkultur groß geworden. Ist das was, hat das auch so beeinflusst? Ich glaube, ne?
Ja, gut, wie wir heute in unserem Podcast sehen werden oder hören werden, hoffentlich, ist ja, dass auch die Weihnachtsgeschichte, über die wir heute sprechen, nämlich von Charles Dickens,
ja.
A Christmas Carol, ist ja sehr maßgeblich daran beteiligt, daran, dass das Weihnachten so ist, wie wir es heute feiern. Da sprechen wir später nochmal in Ruhe drüber. Das fand ich nämlich total interessant, als mir das klar geworden ist. Was für einen riesigen Einfluss diese eine Geschichte auf die Kultur hatte. Unter anderem eben auch, wie Weihnachten gefeiert wird und wie Weihnachten rezipiert wird und so. Das war mir vorher nicht klar. Also da reden wir auf jeden Fall auch drüber. Vielleicht sollten wir kurz sagen, also eine Weihnachtsgeschichte, A Christmas Carol von Charles Dickens, ist ja eine der bekanntesten Geschichten der Welt und ich glaube, jeder von euch hat definitiv schon mal irgendeine Version davon gesehen
oder
gehört.
Das kann man tatsächlich wirklich so sagen.
Also ich glaube, es gibt so gut wie niemanden.
Nee.
Also das gibt's ja, ich weiß nicht, wie viele Filmversionen es davon gibt.
Unzählige, ne? Und vor allen Dingen auch in sämtlichen Inkarnationen, also als Komödie, als Muppet-Film.
Habe ich gestern noch geguckt, als
ich glaub,
Recherche.
Es gibt auch regelrechte Horrorversionen und obwohl man dazu sagen muss, die Buchvorlage, und dazu kommen wir ja im Laufe unseres Gesprächs, ist ja auch durchaus scary und
scary.
Düster, ne? Und also wie gesagt, es gibt unzählige, es gibt, glaube ich, keine Geschichte, die man so sehr mit Weihnachten, außer jetzt natürlich.
Die andere Geschichte.
Außer die
wie heißt der Typ? Jesus?
Jesus.
Genau.
Ich glaube, was direkt auf Platz 2 kommt, ist It's a Wonderful Life.
Ja.
Ist das Leben nicht wunderbar? Mit oder wunderschön mit James Stewart und so, das ist auch so ein Klassiker. Aber man kann ja klar sagen, A Christmas Carol war wesentlich eher da.
Auf jeden Fall.
Genau.
1843 ist das Ganze veröffentlicht worden.
1843.
Das ist jetzt schon 180 Jahre her.
Ja.
Ist krass.
Ja,
ist echt krass, weil ich habe es ja jetzt auch eben nochmal gelesen und es ist immer noch ein super Buch, muss man auch mal sagen.
Also das ist jetzt mal so ein Fall, wir reden ja auch in meinem anderen Podcast, Streter Binder Strebig, reden wir ja auch sehr viel über Filme. Und auch sehr viele Filme aus unserer Jugend, aus unserer Kindheit und checken dann immer, ob die gut gealtert sind. Und ich glaube, bei A Christmas Carol kann man wirklich sagen, das ist eine zeitlose Geschichte.
Absolut. Und das ist ja auch heute unser Thema, denn wir haben ja eingangs gefragt, hatte Ebenezer Scrooge einen psychedelischen Trip oder hat er einfach nur schlecht gegessen? Das ist nämlich wirklich absolut krass. Da kommen wir gleich jetzt im Detail zu.
Ja.
Wir schlüsseln das mal genau auf, weil wenn man sich die Geschichte durchliest, dann ist man doch echt sehr erstaunt, wie psychedelisch oder von mir aus auch schamanisch visionär das Ganze ist, wie psychotherapeutisch das Ganze ist, irgendwie 10 Jahre bevor Freud überhaupt geboren wurde, wo es das Wort Psychologie, zumindest in dem Kontext, wie wir es heute kennen, überhaupt noch nicht gab. Das ist schon echt ziemlich sensationell.
Da fällt mir natürlich ein, gibt's irgendwelche Querverweise zu Freud und A Christmas Carol? Gibt's da, hat der das?
Ja, interessanterweise habe ich gelesen, dass Freud ein großer Fan von Charles Dickens war.
Okay.
Und davon, jetzt kann man total davon ausgehen, dass der natürlich dann auch Christmas Carol gekannt und gelesen hat. Und ja, vielleicht ist es eher umgekehrt gewesen, dass der Herr Dickens nämlich den Herrn Freud inspiriert hat.
Ich meine, das wissen wir ja selber, wie sehr uns Popkultur und Filme und sowas, ich meine, wir sind auch sehr, sehr offen dafür, aber ich bin mir sicher, dass da irgendwas so geplantet wurde in seinem Kopf. Und
also überhaupt. Wie wir heute hoffentlich sehen werden, wie ihr dann auch hören werdet, ist das ganz, ganz stark da drin. Vielleicht mal für die paar Scrooges unter euch, die keine Zeit für so einen Humbug wie A Christmas Carol haben. Ganz kurz umfasst, also wenn ihr es gar nicht kennt, dann würde ich fast sagen, macht jetzt mal eine Pause, besorgt euch am besten das Buch oder irgendeine von den 870 Verfilmungen. Wie gesagt, mein personal favorite ist tatsächlich die Muppet-Version. Muss man dazu sagen, ist ein Kinderfilm, ist sehr entschärft.
Ja.
Fehlen auch viele Elemente aus dem Buch, aber ist einfach extrem charmant, sehr, sehr lustig.
Dann gibt's noch die ad hoc, also on top, die mir jetzt so einfallen, das ist natürlich die Robert Zemeckis Version, die komplett computergenerierte Version mit Jim Carrey.
Auch super. Die ist tatsächlich gruselig.
Die ist tatsächlich auch nah am Originalstoff dran. Aber natürlich auch Scrooged. Die Version mit einem großartigen Bill Murray und die so ein bisschen in die moderne Zeit so gehievt wurde. Und auch da funktioniert es wie Faust aufs Auge oder so.
Das funktioniert immer.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch die sehr berühmte Version mit Alistair Sim in der Hauptrolle. Die ist, glaube ich, irgendwo aus den 40ern. Das ist so im amerikanischen Raum die Version, die eigentlich immer gezeigt wird an Weihnachten. Schwarz-Weiß.
Quasi der King Kong unter den
schön gesagt, Weihnachtsmusik. Genau, also das sind zum Beispiel jetzt Versionen, die würden wir euch empfehlen. Aber wie gesagt, das Buch ist natürlich das Nonplusultra. Dann kommt er einfach wieder und hört euch den Rest an. Wenn ihr die Geschichte irgendwie grob im Kopf habt, also ne, dann bleibt dabei, denn wir werden da sehr detailliert auch jetzt durchgehen, weil beim Lesen ist uns einfach aufgefallen, was da alles, alleine wirklich, was da steht, also wo man gar nicht groß interpretieren muss, wo man denkt, wow, was ist denn hier passiert, was hat denn der Herr Dickens da gemacht? Vielleicht eingangs nochmal drei Sätze zu Herrn Dickens.
Ja, genau.
1812 geboren, 1870 gestorben, gar nicht lange gelebt. Hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Neben Christmas Carol sind Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectations, also große Erwartungen.
Ja, das soll ja nicht so gut gewesen sein.
Genau, dafür gibt es A Tale of Two Cities. Genau, also das sind so seine top bekanntesten Werke. Ne, er hat interessanterweise für uns als Fernsehserienautoren, ist das ja so total spannend, er hat ja quasi das serielle Erzählen sozusagen mit erfunden.
Ah, okay.
Denn alle seine Werke sind ja nicht als Bücher, also bis auf dieses hier, glaube ich, sondern sind seriell in Zeitungen erschienen. Also quasi einmal pro Woche ein Kapitel.
Mhm.
Und er hat dann wirklich auch diese Kunst des seriellen Erzählens mit Cliffhangern.
Cliffhanger, genau.
Und aber auch, er hat sich auch quasi angehört, was die Leute sagen. Ich habe irgendwas gelesen, dass irgendwo also seine Frau fand irgendwie irgendeine Person, eine Figur doof.
Ja.
Und dann hat er die auch dementsprechend so ein bisschen geändert.
Tatsächlich.
Ja, also er hat das auch quasi.
Nie machen würden.
Nein, natürlich nicht. Er hat da ein bisschen Feedback gemacht. Also er hat wirklich das serielle Erzählen eigentlich erfunden.
Mhm.
Und ich bin ja auch mal stolz, es gibt ja auch einen Charakter, der heißt ja auch Heep.
Ja?
Ja, Uriah.
Uriah
Heep. Band.
Eine, ach so, ja.
Wir kennen Uriah Heep, ist ja eine meiner Lieblingsbands.
Ah, guck mal, und das stammt aus.
Das ist
aus,
eine Figur aus David Copperfield, wenn ich
ach,
das
Ach, David ganz Copperfield, okay.
Genau, ich meine. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch.
Oliver Twist ist, glaube ich, würde ich mal jetzt aus dem Bauch heraus sagen, also sein zweitmeist verfilmtes Werk. Ne? Oliver Twist ist aber auch so ein typisches Weihnachtsding. Ne?
Absolut, ja. Also er hat ja, ich meine, wie wir auch sehen, er hat ja auch Herz, der Herr Dickens, und hat das dann auch immer so beschrieben, hat vor allem ein Herz für die Armen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum er Christmas Carol geschrieben hat.
Ja.
Denn er hat erst gedacht, er schreibt so eine Art Pamphlet gegen Kinderarbeit. Das war eigentlich die Ursache oder der Auslöser dafür, dass er A Christmas Carol geschrieben hat, denn er ist irgendwie durch die Gegend gefahren und hat irgendwie mitbekommen, wie scheiße die Arbeitsbedingungen, also ich meine, dass es überhaupt keine Arbeit gab. Ich meine, wir reden jetzt 1843 ist dieses Buch erschienen, also wir reden jetzt, ne, ist 180 Jahre her in England, also die industrielle Revolution ist gerade so angefangen, ne, und es gab halt diese ganzen Sweatshops, wie wir sie leider heute auf der Welt immer noch haben, aber die gab es früher eben auch in England und da haben halt Kinder, wenn die irgendwie 8 Jahre alt waren, sind die da arbeiten gegangen. Und er selber musste auch arbeiten, nämlich sein Vater ist ins Armenhaus oder ins Armengefängnis gekommen irgendwie, als er 12 war, der Herr Dickens, der Charles, und dann musste er nämlich auch arbeiten und das hat ihn total geprägt. Ne? Ja. Und als er dann, später ist er da so Aktivist quasi gewesen, weil er wollte eigentlich so ein Pamphlet schreiben gegen Kinderarbeit und dann ist ihm aber, glaube ich, klar geworden, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so der Knaller, weil er war ja recht schlau, hat erkannt, was vielleicht viel mehr funktioniert, ist, wenn ich eine Geschichte erzähle, in der ich sozusagen das mit zum Thema mache und aber auch zeige, wie wir vielleicht was verändern können. Also jetzt nicht in der Arbeit, Kinderarbeit, sondern was in den Leuten, die Kinderarbeit benutzen oder nutzen, wie die sich ändern könnten, müssten, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, Kinder zur Arbeit zu schicken.
Also ist A Christmas Carol, ist das ein Cautionary Tale, wie man so sagt?
Weiß ich, Cautionary Tale? Naja, klar, in einer gewissen Form schon. Ja, natürlich. Weil es natürlich dir zeigt, was passiert, wenn du dein Leben nicht änderst.
Klar, genau. Also von daher...
Also was vielleicht
Entschuldigung, aber wie übersetzt man Cautionary Tale eigentlich auf Deutsch?
Ja, du, da fragst du mich jetzt was.
Ja, das kann man gar nicht.
ChatGPT oder DeepL oder so. Eine Vorsichtsgeschichte, eine Mahngeschichte vielleicht, so eine mahnend.
Eine mahnende.
Da gibt es bestimmt ein Wort für, was schlaue Leute sich mal überlegt
haben. Ja. Aber eine von diesen Geschichten, die dir halt zeigen, wenn du deinen Lebensstil nicht änderst.
Genau.
Oder es wäre, was dann passiert, genau. Und das ist das Cautionary an der
Genau, Tale. Dann hat er nämlich die Geschichte geschrieben und zwar innerhalb von 6 Wochen. Und die Geschichte ist wohl so, dass er das irgendwie, dass er nachts durchs herbstliche London spaziert ist, stundenlang und sich dann die Geschichte ausgedacht hat und die dann eben in einer Windeseile geschrieben hat. Der brauchte nämlich Kohle, muss man auch mal sagen. Er war nämlich auch gerade nicht
wortwörtlich so wahrscheinlich auch.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ist ein wichtiges Thema auch in Christmas Carol, die Kohle. Er hatte gerade ein bisschen Probleme mit seinem Verleger und brauchte halt jetzt echt Geld und hat dann innerhalb von kürzester Zeit, also 6 Wochen, das können wir als Autoren ja auch sagen, ist eine sehr flott geschrieben, vor allen Dingen, wenn da so ein Meisterwerk bei rauskommt, also das ist schon ein ziemlicher Knaller, aber das ist vielleicht auch ein Grund, kommen wir vielleicht später noch zu, warum das Ding so geworden ist, wie es geworden ist. Ja, das ist nämlich so ein bisschen meine These auch so mit, was Inspiration betrifft, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, wo das eigentlich herkommt und dass es so manche Geschichten gibt, die scheinen so einfach da zu sein plötzlich.
Ja,
das heißt nicht, dass der Autor, der die Autorin, weil J.K. Rowling und Harry Potter, finde ich, ist ein anderes Beispiel, dass die nicht trotzdem noch ganz schön viel arbeiten müssen. Aber irgendwie ist da so ein, das beschreiben die Leute ja auch selbst, J.K. Rowling hat das ja öfter erzählt, dass sie da im Zug saß und plötzlich war die ganze Geschichte mehr oder weniger in ihrem Kopf. Ne? Sie musste die natürlich noch aufschreiben, aber irgendwie war die da.
Das ist ein tolles Gefühl.
Ne? Und ich glaube, hier ist das so ähnlich. Und naja, er hat das Ding dann ruckzuck geschrieben und es kam, glaube ich, am 19. Dezember raus, also quasi kurz vor Weihnachten.
Pünktlich.
Und was wir ja gerade schon gesagt haben, was eben spannend ist, ist, dass das war so eine Phase wohl in der britischen Geschichte, da war Weihnachten so halbwegs, hatte das so ein Revival oder gar nicht Revival, ist falsches Wort, aber dieses Weihnachtsfeiern, wie wir das heute kennen, das entwickelte sich gerade. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass in dem Jahr, wo Christmas Carol erschienen ist, auch die Weihnachtspostkarte erfunden wurde.
Ah, okay.
Also, das ist nicht lange her. Und man hat zwar so auf dem Land Weihnachten wohl gefeiert, aber so dieses auch mit dem Weihnachtsbaum und Merry Christmas sagen und so, das sind so Sachen, die wohl wirklich erst in dieser Zeit aufkamen. Oder auch, dass man in der Stadt Weihnachten feiert.
Okay.
Ne? Das war wohl auch relativ unbekannt oder das war so im Kommen, sagen wir es mal so, das war so ein Trend, der dann eben durch den Erfolg von Christmas Carol so zementiert wurde, dass eben, das sich so befruchtet hat. Ne?
Also wenn man zynisch wäre, was ich ja nicht bin, aber wenn ich zynisch wäre, könnte man sagen, war vielleicht so die Initialzündung auch, jetzt nicht die Christmas Story jetzt an sich, sondern die Zeit, für den ganzen Weihnachtskonsum, der dann so langsam.
Naja, ich glaube, die Idee, dass man an Weihnachten sich was Besonderes gönnt, weil das ist ja auch in der Geschichte so drin, dass es mal ein freier Tag war. Es gab ja sowas kaum, ne? Freie Tage, da streitet sich ja quasi Scrooge auch mit seinem Angestellten Bob Cratchit am Anfang drüber, ob er denn jetzt den nächsten Tag frei haben darf oder nicht. Hm. Ich glaube, das ist so damit gekommen. Und das bedingt natürlich dann im Laufe der Jahrhunderte oder der 180 Jahre dann den Konsum. Klar, oder kann man so ein bisschen sagen.
Oder sagen wir mal so, die Marketingleute, die haben sich dann darauf gestützt. Das war übrigens für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger, weil das waren, meine Eltern waren ja Gastronomen und das waren tatsächlich Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag waren die einzigen Tage, wo die sich wirklich freigenommen haben.
Ja.
Sonst waren die, standen die halt, und wo auch der Laden zu war.
Ja.
Sonst hatten wir wirklich ständig auf und meine Eltern waren natürlich ständig präsent und von daher hatte das für mich auch nochmal so eine richtige Bedeutung.
Und ich denke, das war, wie gesagt, in der Zeit, wo das Buch hier geschrieben wurde, also vor 180 Jahren, gerade in England und so, natürlich noch viel, viel stärker.
Ja.
So. Und ich, also was so eigentlich eher gesagt wird, ist, dass so das Konzept, dass Weihnachten so eine wohltätige Geschichte ist.
Mhm.
Und wo man sich nicht streitet, wo die Menschen nett zueinander sind und so, dass das eher zementiert wurde durch A Christmas Carol als jetzt der Konsum.
Das ja, ist so, ja, ne?
Okay. Und was ich auch interessant fand, also der Satz, den ich irgendwo gelesen habe, also bevor die Christmas Carol rauskam, haben die Leute damals in England sich nicht fröhliche Weihnachten gewünscht. Das ist dadurch dann wirklich in den Duktus eingegangen.
Ah, ne? Interessant, also, wirklich interessant. Ja.
Also, das,
also kann man sagen, also die Geschichte ist dann veröffentlicht worden, ist die ein Erfolg geworden aus dem Stand heraus oder?
Also ich glaube, was habe ich gelesen? Ja, es gab wohl schon, ich glaube 6.000 Exemplare hat er irgendwie verkauft, relativ flott. Ich weiß, das lief, glaube ich, ganz okay. Er hat, glaube ich, nicht so viel Geld gemacht, wie er dachte am Anfang damit. Mhm. Aber ich meine, Charles Dickens war ja generell ein erfolgreicher Autor schon, der gerade mal so einen Dip hatte in seiner Schaffensphase, die dann hier natürlich wieder nach oben ging. Aber das war, glaube ich, schon erfolgreich. Das kann man schon sagen. Ne?
Ja, ja.
Und fällt mir gerade übrigens ein zu dem, was ich gerade erzählt habe, dass es gibt ja sogar diesen Film The Man Who Invented Christmas, also der Mann, der Weihnachten erfunden hat.
Ja,
ja. Ne, mit Dan Stevens als Charles Dickens. Also da geht's ja.
Kann man sich ausleihen bei dem Großhändler.
Bei dem Großhändler, genau.
Ja.
Ja. Ja, und wie gesagt, die Geschichte hat sich ewig gehalten und selbst heute, also auch, ich meine, diese Grundidee, ne, jemand, der irgendwie in irgendeiner Form ein Arschloch ist, kriegt dann irgendwie die drei Geister zu Weihnachten und ist dann wieder nett. Das gibt's ja auch in Sitcoms und
natürlich
in Animationen. Ich glaube, es gibt sogar Disney-Mickey-Maus-Version und so. Ne?
Also das ist auch, ich meine, da wurde dann auch irgendwann geklaut, weil ganz ehrlich, da geht's ja in jedem Weihnachtsfilm geht's ja darum. Ne? Es geht ja immer um die wieder, also dass der Hauptprotagonist irgendwie von seinem menschlichen Weg abkommt und dann im Laufe seiner Geschichte seine Menschlichkeit wiederfindet in irgendeiner Art und Weise. Und darum geht's ja. Und das hat halt Charles Dickens wunderbar mit diesem den Grundstein gelegt dafür. Also das ist praktisch so wie die Heldenreise ist halt Christmas Carol auch heute noch praktisch die Schablone, wenn man so will, für alle sämtliche Christmas, sämtliche Weihnachtsfilme.
Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist eigentlich noch tiefer, und da kommen wir, glaube ich, heute zu, das ist ja eigentlich die ganz große Geschichte, dass es eben, ja, wie soll ich sagen, so eingebaut ist ins Universum dieser Weg.
Hm.
Ne? Und dass so diese, weil ich meine, die große Frage ist ja auch, wieso ist so eine Geschichte, die 180 Jahre alt ist, auch heute noch so populär?
Mhm.
Und warum berührt uns das auch noch so? Also ich muss sagen, ich weine fast immer, bei egal welcher Version. Und zwar nicht nur am Ende, wenn er dann, Spoiler Alert, der gute Scrooge geworden ist, sondern auch zwischendrin gibt es ein paar sehr, sehr bewegende Momente. Weil einfach zu sehen, wie ein Mensch, der am Anfang wirklich ein totales Arschloch ist, also
genau, darum geht's.
Dass man dann sieht, warum ist der so geworden und was ist da eigentlich passiert, dass das auch im Leser oder im Zuschauer eine Empathie weckt.
Empathie, das ist das.
Und darum geht's ja.
Das ist, und ich finde, das ist auch, auch aus der Sicht eines Autors, eines Fernsehautors oder überhaupt Autors von Fiktion, ist das ja, dass, wenn man halt, du kannst halt wirklich jemanden noch so böse darstellen oder noch so böse zeichnen, aber in dem Moment, wo du merkst, ah, okay, seine Wunde ist halt oder ihre Wunde kommt halt da und daher, dieses Trauma oder was auch immer. Okay, jetzt kann ich das nachvollziehen, weil wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen, wir können uns alle bis zu einem gewissen Grad in die Psyche von anderen Leuten wenigstens oberflächlich reindenken. Und das ist, glaube ich, dann immer und da drin liegt ja dann auch immer, in dem Moment, wo wir das erkennen, liegt dann ja auch immer das Versprechen oder die Hoffnung, das alles zu ändern. Und das wird da halt wunderbar erfüllt.
Genau. Und das, was ja noch dazu kommt, ist, dass das Ganze ja nicht nur eine Geschichte ist in dem Sinne, sondern fast schon so eine Art Anleitung oder auch eine Beschreibung, wie ein Mensch sich verändern kann, ja, und was er oder sie quasi tun muss, in Anführungszeichen, ne, oder kann, wenn er das will oder so, oder wenn sie das will. Also ich meine, wie wir heute jetzt sehen werden, noch im Detail, es geht natürlich um Traumaverarbeitung, es geht darum, um Trauer zuzulassen, um wieder der Mensch zu werden, der man eigentlich mal war oder eigentlich sein will oder sollte oder so, oder wie man sagt, also der, ich bin ja immer so ein bisschen, diese ganzen Worte, das ist immer so doof, aber das wahre Selbst zu werden, was erfordert das eigentlich oder was braucht man dafür? Und das ist eigentlich ja wirklich eine Therapieanleitung ist, die sich aber eben wirklich liest, nicht nur wie eine Psychotherapie, also da gibt es eine Menge zu, ich habe da ein bisschen rumgelesen, also es gibt schon einige Texte natürlich, die sagen so aus ihrer Sicht, ich meine, jeder kann das für sie aus seiner Sicht natürlich jetzt analysieren, ne? Es gibt die psychoanalytische Sicht auf die Weihnachtsgeschichte, es gibt sogar, wo habe ich gesagt, die buddhistische Sicht auf die Weihnachtsgeschichte, das ist ja das Schöne an solchen Geschichten, dass man die aus verschiedener Perspektive sich angucken kann, aber ich finde wirklich, diese psychedelisch-schamanische Variante, die ist sehr bestechend, wenn man sich das Ganze genau anguckt. Wenn man selber auch so Erfahrungen gemacht hat, dann erkennt man das total wieder. Und jetzt muss man dazu sagen, vielleicht bevor wir jetzt da ins Detail gehen, also wir haben ja gerade schon gesagt, die Psychologie und diese ganzen Theorien, die gab es in der Form noch nicht. Mhm. Es ist natürlich so, dass Menschen sich nicht erst seit Freud Gedanken darüber machen, wieso ist ein Mensch wie ein Mensch. Und man kann davon ausgehen, dass es natürlich Gedanken dazu gab und auch in allen möglichen spirituellen Richtungen gibt es da ja Thesen zu. Und also ich meine, Charles Dickens war wohl so ein bisschen christlich, aber nicht so, also gar keinen Fall fundamentalistisch oder so. Ich glaube, er war auch total dagegen, dass man am Sonntag die Kneipen zumacht. Mhm. Das finde ich immer sehr sympathisch. Ne? Aber das gab es irgendwie nicht. Und was es aber auch eigentlich nicht gab, ist eben, also es gab natürlich im London des Mitte 19. Jahrhunderts, es gab de facto keine Psychedelika zum Beispiel. Ja. Ne? Also die Leute
außer Opium.
Ja, aber das ist ja kein Psychedelikum. Aber klar, Opium hat wohl auch der gute Herr Dickens ziemlich viel genommen, habe ich zumindest gelesen. Wird auch geschrieben, dass er daran dann irgendwie gestorben ist, weiß ich nicht so genau. Und natürlich, klar, in England wachsen auch Psilocybin-Pilze, aber wie gesagt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Charles Dickens in irgendeiner Form mit zu tun hatte. Umso erstaunlicher ist, dass er quasi genau das geschrieben hat, was er geschrieben hat.
Das ist wirklich erstaunlich. Ja, das ist wirklich mal schade, dass man da den Künstler nicht mehr fragen kann. Hören Sie mal, Herr Dickens, Folgendes. Wie sind Sie denn da drauf gekommen?
Ja.
Ne? Aber aber.
Naja, aber wir können ja mal so ein bisschen einsteigen in die Geschichte.
Hast du noch.
Tatsächlich habe ich gedacht, weil du kommst damit. Müssen wir mal kurz. Jetzt machen wir kurz einen Break.
Ja, ja.
Ich dachte, du kommst damit eh nicht klar, weil das ehrlich gesagt so ein Durcheinander ist.
Okay, nee, dann lass.
Häng dich einfach dran
und
schmeiß rein, wenn du irgendwas dazu
alles
sagen
hast. Alles klar.
Also, ich habe mir so. Ne? Also genau, aber lass uns einfach mal einsteigen in die Geschichte.
Genau.
Also das Buch ist ja recht dünn, 160 Seiten, kleine Seiten. Ich habe hier so eine Faksimile-Ausgabe, so die genauso aussieht wie damals, als sie rauskam, so mit Goldrand und mit allem.
Zick genau, das habe ich jetzt erst gelernt von dir. Faksimile bedeutet halt, dass das praktisch so eine Nachbildung ist von der Originalausgabe.
Ah, genau.
Okay. Das wusste ich vorher nicht.
Okay. Und das fängt ja damit an, dass gesagt wird, dass Marley tot ist Marley war der ehemalige Partner von Scrooge und der ist vor 7 Jahren schon gestorben. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil nur so wird alles, was jetzt gleich passieren wird, uns auch erstaunen. Weil, das werden wir gleich sehen, weil Marleys Ghost taucht ja gleich auf, also der Geist von Marley. Aber was ich erstmal interessant finde, ist, dass am Anfang wird natürlich erstmal Ebenezer Scrooge beschrieben. Und abgesehen davon, dass er, was weiß ich, keine Spenden gibt, dass er Leute, die irgendwie Geld wollen, rausschmeißt, dass er seinen Angestellten keine Kohle gibt, damit es warm ist im Büro und auch seinem Angestellten Bob Cratchit nicht wirklich gerne freigibt am nächsten Tag, aber
Also kurzum, er ist ein Arschloch.
Er ist ein Arschloch. Riesenarschloch. Das ist schon mal ganz klar. Aber ich finde auch interessant, so ein paar Sachen wie, dass genau beschrieben wird, dass große Kälte und große Hitze keinen Einfluss auf ihn hatten.
Ah, okay.
Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie abgeschnitten er war von seinem Körper, sag ich jetzt mal. Also wenn wir jetzt aus so einer trauma-informierten Sicht uns das Ganze angucken. Also er war von sich selber abgeschnitten. Er war auch von allen anderen Menschen natürlich abgeschnitten. Das sehen wir ja im ersten Kapitel, also weil er alle wegschickt und so. Er wehrt ganz aktiv seinen Neffen ab, der ihn jedes Jahr zu Weihnachten einlädt, den er aber nicht sehen will, wie wir später erfahren, auch warum das so ist. Er nennt die Armen Surplus Population, also überflüssige Bevölkerung. Mhm. Also heute sagt man, glaube ich, auch viel Useless Eater, also nutzlose Esser.
Ja.
Also so richtig abschätzig, so nach dem Motto, die Armen sind zu nichts gut, außer sie verbrauchen Sachen.
Ja,
aber er ist ja auch abgeschnitten von seinen Emotionen total.
Ja.
Also klar, er ist wütend. Aber es wird beschrieben, er nimmt ein gloomy Dinner in einer gloomy Tavern ein und geht dann nach Hause in seine gloomy Suite of Rooms. Also gloomy ist düster, dunkel. Also er lebt in einer total freudlosen Welt.
Ja, ne? Ja.
Und er empfindet keine Freude. Er lebt ja auch nicht das Leben eines reichen Menschen, sondern er rafft ja nur das Geld und isst nur irgendwie so ein Brei. Also es ist wirklich so, ne, er hat weder zu seinem Körper, noch zu seinen Emotionen, noch zu seinen Menschen, noch zur Welt einen Kontakt.
Ja, ja. Das ist im Grunde so ein Typ, ich meine, ehrlich gesagt, kennen wir die ja auch alle aus unserer Kindheit. Das sind dann immer die Nachbarn, die dann immer schimpfen, wenn die Kinder draußen ein bisschen zu laut spielen oder wenn mal ein Ball irgendwie in deren Garten landet und die dann am Fenster stehen und die Kinder verdammen und so. Ne? Also genau. Kennen wir ja alle.
Und die wahrscheinlich auch alle natürlich ein Trauma mit sich rum.
Also ja,
in unserer Kindheit gab es ja eben auch noch unheimlich viele Kriegsveteranen, aus dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es viele, gerade die älteren Männer, die waren ja oft sehr grantig und scheiße, kein Wunder. Ja. Ne? Mhm. Und aber ich finde es total spannend, weil es ist ja die Definition von Depression und Anhedonie, also dass man keinerlei Freude mehr empfinden kann, dass man eigentlich nur noch lebt, in seinem Fall, um Geld anzuraffen. Warum eigentlich? Ne, um eine Sicherheit zu haben, aber irgendwie, es macht ja kein, also das finde ich so interessant. Also er beschreibt eigentlich das Gefühl von Depression auf eine sehr eindrucksvolle Weise auf ein paar Seiten und wir wissen sofort, mit wem wir es zu tun haben.
Ganz genau, dass er, ich meine, dafür ist ja auch, das kennen wir auch aus jedem Film, aus jedem Roman. Am Anfang wird halt die Welt des Protagonisten oder beziehungsweise er ist ja eigentlich ein Antagonist. Er ist ja von Anfang an ein Antagonist, lernen wir kennen. Großes Arschloch. Also wirklich in den größten Buchstaben. Und dann geht's aber dann langsam los und dann erfahren wir mehr. Also es ist praktisch wirklich wie so eine Zwiebel, die sich dann so langsam Schicht für Schicht so entblättert.
Und das ist heutzutage quasi das Handwerk eines jeden Autoren. Und ich glaube, absolut. Das war auch immer schon das Handwerk eines jeden Autoren. Und deswegen ist ein Grund, warum Charles Dickens diese Einsichten hatte, ist natürlich, weil er Autor war. Und als Autor fragt man sich immer, warum ist denn mein Charakter so, wie er ist?
Ganz genau.
Ne? Und auch wenn es eben zu seiner Zeit noch keine psychologischen Theorien in der Form gab, wird er sich seine Gedanken gemacht haben. Und die sind ja, wie wir jetzt gleich sehen werden, erstaunlich richtig oder weil richtig, weiß nicht, aber auf jeden Fall sehr schlüssig.
Mhm. Ne? Schlüssig,
und,
genau.
Und das fand ich auf jeden Fall erstaunlich. Also wie gesagt, wir wissen, Ebenezer Scrooge ist ein Arschloch, ist eigentlich depressiv, ist freudlos und er geht jetzt auch nach Hause am Weihnachtsvorabend, also Christmas Eve. Und das Erste, was passiert, ist, als er die vor sich vor der Haustür steht, erscheint das Gesicht von seinem ehemaligen, wie wir ja gelernt haben, verstorbenen Partner, Marley, im Türklopfer. Und das ist ja schon mal so ein erster Moment, wo ich denke, okay, das, der fängt an zu halluzinieren.
Ja.
Ne? Also, weil das gerade witzigerweise in der Muppet-Version gestern, da habe ich nochmal geguckt, ist das wirklich so ein früher Computereffekt, weil der Film ist auch schon über 30 Jahre alt jetzt, aber das ist auch so ein Morphing-Effekt und so und ja, das ist schon okay, da fangen irgendwelche Wahrnehmungsstörungen an, ne? Und das tut er natürlich erstmal ab, aber er kriegt ein bisschen Angst und läuft jetzt in seinem Haus rum und sucht da, gibt's irgendwelche Leute, die da eingestiegen sind und so. Also er ist schon unruhig.
Ja, paranoid so ein bisschen, ne? Ja, ja.
Genau. Und dann taucht tatsächlich Jacob Marley auf als Geist.
Ja.
Marleys Ghost in Ketten.
Ja, ja. Genau. Ich überleg dauernd, wie hieß noch der? Hieß der John Forsythe, der Darsteller, der in Denver Clan damals?
Blake Carrington. Ja, natürlich.
Der spielte nämlich die Rolle in Scrooge, in der Version mit Bill Murray.
Okay.
Spielte der die Rolle und da war das, da kam der doch da vom Golfplatz.
Ja, ja.
Da kam noch ein er hatte so ein Loch im Schädel und da kam dann noch so eine Maus rausgekrochen. auch gruselig.
Ja, ja.
Aber ja, das war halt diese Figur des Marley. Ja,
bei den Muppets sind es Statler und Waldorf. Das sind nämlich zwei Marleys.
Ah, okay.
Jacob und Robert Marley, was ja witzigerweise ist mir gestern aufgefallen, Bob Marley ist.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist ein Scherz.
Ja.
Und die tauchen dann zusammen auf, weil, okay. Weil ich war erst irritiert, weil, wie gesagt, das Buch fängt ja damit an, Marley was dead oder so, glaube ich, ist der erste Satz oder so. Und hier sagen die, the Marleys were dead. Und ich so, hä? The Marleys? Das war nur einer und so. Und dann, klar, weil dann Statler und Waldorf auftauchen. Naja, auf jeden Fall, Marley taucht auf in Ketten und er ist verdammt herumzulaufen durch das Jenseits und zuzugucken, wie er Menschen nicht helfen kann mehr, denen er eigentlich jetzt helfen wollen würde. So, das ist so ein bisschen so eigentlich die Kurzzusammenfassung.
Ja.
Da kommt zum witzigerweise so ein Satz, dass was du gerade sagtest, schlecht gegessen.
Mhm.
Ne, da denkt nämlich tatsächlich Ebenezer Scrooge, er hat schlecht gegessen. Irgendwie hier, you may be an undigested bit of beef, a blot of mustard, a crust of cheese, a fragment of an underdone potato.
Ja.
Also könntest du ein Stück unverdautes Fleisch sein oder irgendwie Käsekruste oder so. Also er weiß schon, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht.
Ja, ja.
Ich muss was Komisches gegessen haben. Vielleicht waren auch ein paar Pilze in der Soße, kann ja sein.
Kann sein.
Die Pilzgravy.
Ja, 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 möglich.
Und Marley ist nicht nur so aus Spaß gekommen, sondern er ist gekommen, um Scrooge zu warnen. Denn er hat noch eine Chance, er lebt ja noch, er hat noch eine Chance, nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie sein ehemaliger Partner.
Ganz genau.
Ne?
Also er hält ihm praktisch den Spiegel vor.
Er hält ihm, ja, den Spiegel so richtig, halten ihm eigentlich erst gleich die drei Geister vor, aber er sagt ihm schon mal so, hier, die Therapie fängt jetzt gleich mal an.
Ja.
Ne? Und es werden jetzt gleich drei Geister kommen. Und es ist total interessant, im Buch ist es nämlich so, dass er sagt, in den nächsten drei Nächten wird um 1 Uhr nachts jeweils ein Geist kommen.
Mhm.
Und du denkst dir, Moment, es ist doch Christmas Eve und ich kenne doch die Geschichte, am Ende ist doch Weihnachten, das geht doch gar nicht. Und so, und das ist allein schon ein kleiner Hinweis auf diesen, ich sag mal, psychedelischen Aspekt, denn ohne das jetzt zu spoilern, also es ist jetzt kein Spoiler, diese drei Nächte finden natürlich alle in einer Nacht statt und es klingelt quasi dreimal 1 Uhr und die Geister kommen in der gleichen Nacht, obwohl vorher angekündigt wird, sie kommen in drei verschiedenen Nächten.
Ja, ja.
Also dieses Gefühl von die Zeit kondensiert oder zieht sich auseinander und so, das ist da schon mal relativ deutlich gesetzt.
Okay.
Gleich am Anfang, ne?
Ja.
Und Scrooge sagt auch, ich will sie am liebsten alle auf einmal sehen, aber klar, ne, das, weil er will das hinter sich bringen, er merkt schon so, oder, also, oh, das ist ja auch so ein Ding, ich sag mal, eine psychedelische, vielleicht müssen wir mal drei Sätze zu einer psychedelischen Therapiesitzung sagen, weil das ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Psychedelikum nehme, um, sag ich mal, Spaß zu haben auf dem Festival oder einen netten Sommertag zu verbringen, oder ob ich wirklich mit der Intention reingehe, okay, ich möchte jetzt einen bestimmten Aspekt von mir angucken oder möchte vielleicht meine Depression heilen oder Ängste oder was auch immer, weil dann passieren ganz, ganz, ganz andere Sachen. Vor allen Dingen, weil man dann ja auch nicht mit offenen Augen, nicht offenen Auges in den Trip geht, sondern mit einer Augenmaske geschlossen. Also man geht nach innen, man geht so gut wie nicht nach außen. Und sobald man nur nach innen geht, passieren ganz, ganz andere Sachen. Ne? Und dann ist es auch schon im Vorfeld scary, weil man weiß, okay, wenn ich wirklich daran will, dann muss ich erstmal einmal so in die tiefsten Tiefen Richtig. Einsteigen, um dann wieder hinten rauszukommen. Aber durch die tiefsten Tiefen einzusteigen ist natürlich kein Spaß.
Das stimmt. Also es ist, ja, wie du schon sagst, man kann da rangehen, dass man nur Halligalli will oder halt wirklich mit einer festen Intention. Und dann wird es aber auch, ja.
Dann kann es sehr, sehr unangenehm werden.
Unangenehm zeitweise. Werden, anstrengend. Und
das ja. passiert ja hier auch dem Herrn okay. Scrooge. Ne?
Ja.
Aber Scrooge hat schon direkt gehört, ne? Ohne diese drei Geister hat er keine Chance mehr, sein Schicksal abzuwenden. Und jetzt sieht er das Schicksal, was ihm blüht. Also er hat da auch schon quasi eine Art, naja, es ist kein Blick in die Zukunft, weil es ist ja nicht er selbst in dem Fall, sondern es ist sein Partner. Aber er weiß, okay, das wird mir blühen, wenn ich mich nicht in irgendeiner Form jetzt mit diesen drei Geistern beschäftige. Und deshalb, naja, was heißt, lässt er sich drauf ein? Aber er weiß ja, jetzt kann er es wahrscheinlich nicht mehr abwenden.
Ja, ja, genau.
Genau, und dann geht Marley und da sieht dann Scrooge auf der Straße noch viele andere Geister, die auch in ihren Ketten, die sie sich im Leben geschmiedet haben, also ne, das ist so ein bisschen so dieses...
Die Metapher.
Genau, die Metapher, rumlaufen und sich wünschten, sie wären irgendwie bessere Menschen geworden im Leben und jetzt ist irgendwie so ein bisschen zu spät so. Gut, dann geht Scrooge ins Bett. Und dann beginnt das zweite Kapitel, der erste Geist, und zwar der Geist der vergangenen Weihnacht.
Ja.
Ne? Und auch da geht's schon los, beginnt nämlich noch mit einer anderen Zeitverschiebung. Er wird nämlich wach. Ich glaube, er geht um 2 ins Bett, er wacht um 0 Uhr auf und denkt, er hat einen ganzen Tag verpennt. Aber eigentlich ist es jetzt der Tag, der gleiche Tag. Also auch da, die Zeit, Zeit und Raum machen schon keinen richtigen Sinn mehr. Ne?
Okay.
Und das ist ja auch so dieses Und guckt auch da, was ist denn jetzt? Und das ist ja auch so dieses, man wartet ja, hat der Trip schon angefangen oder nicht? Und spätestens dann fängt er dann meistens irgendwann an. Und dann kommt der erste Geist und alleine die Beschreibung. It was a strange figure, like a child, yet not so like a child, as like an old man viewed through some supernatural medium. Also ein Kind, was aussieht wie ein alter Mann. Ich meine, allein, das ist ja schon ein Widerspruch in sich.
Ja, ja.
Ne? Und aus dem Kopf kommt Licht heraus. Also ich meine, wow.
Ja.
Ne? Das ist ja schon mal äußerst crazy.
War das in der weil ich überlege mir gerade, weil ich glaube, das hat so auch jede Verfilmung dann auch wirklich tatsächlich anders gelöst oder Klar. so. Da haben die sich nie so richtig dran gehalten. Ne? Also
es ist schon oft, also jetzt auch in der Muppet-Version, die ich jetzt gerade im Kopf habe, oder bei der Jim Carrey-Version, ist es so ein schwebendes Kind mit so einem, und aber der Kopf ist dann oft auch so ein bisschen nicht ein normaler Kinderkopf. Also sie bemühen sich schon, das umzusetzen, aber das ist natürlich eine künstlerische Frage jetzt, ne? Wie setzt du das um?
Ja, ja, ja. Bei Scrooge, bei der Bill Murray-Version war es auch so eine Art Fee. Auch sehr, sehr kindlich, aber es war so eine Komikerin, auf dessen Name ich jetzt nicht komme.
Die Beschreibung wird noch psychedelischer, weil the figure itself fluctuated, being now a thing, also ne, ich übersetze direkt, mal war es ein Gegenstand, eine Person mit einem Arm, dann mit einem Bein, dann mit 20 Beinen, dann mit 2 Beinen ohne Kopf, dann ein Kopf ohne Körper. Also es fluktuiert, es wabert, es ist definitiv irgendwas sehr, sehr Schräges, was da vor ihm her schwebt. Ne? Also man hätte ja auch machen können, also ne, vielleicht, wenn man jetzt nicht so inclined ist, dass es so ein bisschen weird ist, wäre einfach ein Typ da gestanden.
Ja.
Ne? Aber dass er das so beschreibt und das ist schon mal echt krass. Naja, und der Geist nimmt ihn dann mit in die vergangenen Weihnachten. Und die erste vergangene Weihnacht ist seine Kindheit.
Ja.
Und da ist er im Internat und ist das einzige Kind, was noch da ist, was auch da bleiben muss. Die anderen Jungs gehen alle nach Hause und sind total gut drauf und er sitzt da ganz alleine.
Verlassenes Kind.
Praktisch. Das ist ja schon mal ein Klassiker, ne? Das verlassene Kind. Wir erfahren später auch noch, dass sein Vater ihn ganz scheiße fand, so ungefähr, und ihn da verbannt hat ins Internat. Es taucht dann irgendwann seine kleine Schwester auf, die es dann irgendwie geschafft hat, den Vater zu überreden, später, als er ein bisschen älter ist, also im nächsten vergangenen Weihnachten, mit ihm zurückzugehen. Und dann erfahren wir aber auch, dass diese Schwester bei der Geburt des Neffen gestorben ist, deshalb natürlich großes Trauma, weil seine Schwester war die einzige Person, mit der er als Kind eine Connection hatte. Und die stirbt und der Neffe lebt klar. Deshalb kann er den Neffen nicht leiden.
Ah, verstehe.
Also ja, relativ klares, verständliches Trauma. Was ich aber auch interessant fand, sind so Sätze dann, also als sie dann da ankommen in dieser Vergangenheit, also die fliegen dann da irgendwie so hin, also auch das sind so Sachen, so ist man am anderen Ort. Dann war er plötzlich bewusst, of a thousand odors floating in the air, each one connected with a thousand thoughts and hopes and joys and cares long forgotten. Also er war plötzlich bewusst tausender Gerüche, die in der Luft waren, die alle verbunden waren mit tausenden von Gedanken, von Hoffnung und Freude, die er lange vergessen hat. Das ist das Erste, was ihm was passiert. Also, also total, ich sag mal, eine Explosion ist das ja, der Sinne.
Der Sinne, genau, wollte ich gerade sagen.
Und das ist ja auch sehr psychedelisch, also dass man so plötzlich in einem Schlag allen möglichen Dingen sich bewusst wird. Ne?
Genau, ja, ist wirklich sehr interessant.
Und ja, das Einzige, was ihn so da als Kind dann irgendwie aufrechterhalten hat, interessanterweise, waren dann Geschichten. Ne, er sieht dann plötzlich irgendwie Alibaba und Freitag von Robinson Crusoe da rumlaufen und so. Also das waren die Geschichten, die dem einsamen Ebenezer irgendwie sowas wie Trost und Gesellschaft gespendet haben.
Ja.
Ne, und also das ist schon mal natürlich eine total interessante Einsicht. Ne, verbannt vom Vater, einsam im Internat, traumatisiert dadurch natürlich, ganz klar, kein Attachment, sicheres Attachment mit seinem,
klar,
mit irgendwem.
Ja, kein Gefühl, also kein Kontakt zu Gefühlen.
Und als Nächstes sind sie dann ein bisschen später, da ist er auf der Party von seinem damaligen Chef Fezziwig, der natürlich bei den Muppets Fozziwig heißt.
Ja, natürlich.
Und das ist Fozzie-Bär, der eine Perücke auf hat, was ja doch mal, das ist schon super. Und der schmeißt eine riesige Weihnachtsparty. Und da wird auch klar, dass es zwei Varianten gibt, wie man mit seinem Geld umgehen kann. Ne? Und dass er das ganz anders dann gemacht hat als sein früherer Chef. Und dass man ja Spaß haben kann und Freude haben kann.
Ja.
Und dass er sich aber nicht diesen Fezziwig als Beispiel genommen hat.
Ja.
Sondern er hat den anderen Weg gegangen und er trifft auf der Party, wobei das ist, glaube ich, gar nicht im Buch, muss ich sagen, kann sein, dass das nur in dem Film war, eine Frau, Belle, und mit der ist er dann wohl auch eine Weile zusammen, weil im nächsten vergangene Weihnachten.
Karen Allen war das in der Bill Murray-Version, also ich beziehe mich jetzt immer so.
Genau, und ich bin immer bei den Muppets.
Ja, das ist doch klasse.
Genau, auf jeden Fall. Mit der ist er wohl eine Weile zusammen und das nächste vergangene Weihnachten, also wir springen, ne, für alle, die das jetzt nicht mehr so im Kopf haben, also das, auch die Geschichte springt halt so und das ist auch wieder dieses Psychedelische und dann zack, 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 man ist plötzlich in allen möglichen anderen Situationen und diese Situationen sind nicht zufällig gewählt vom Unterbewusstsein, ne, sondern das sind natürlich genau die Situationen, die jetzt für das Problem, ich sag mal, oder für das, was man angehen möchte auf seiner Therapiereise, auch wichtig sind.
Ja.
Und das ist hier genauso, ne? Weil die nächste vergangene Weihnacht ist, dass er mit dieser Belle da ist und die sagt, die macht gerade Schluss mit ihm, weil sie sagt, ein anderer Götze, another idol has displaced me. Also sie sagt, du bist jetzt nur noch an Geld interessiert, deine Liebe zu mir ist quasi verschwunden, es geht dir nur noch, wie gesagt, um die Kohle.
Um die Kohle, ne? Ja.
Und das will natürlich, und das ist auch interessant, dass Scrooge immer wieder sagt, ich will das alles nicht sehen. Also das ist ja auch nochmal eine total gute Einsicht von Charles Dickens. Ne?
Ja.
Also dass Scrooge diese Trauma-Vergangenheiten nicht sehen will, aber sie werden ihm halt gezeigt.
Ja.
Und ich meine, interessanterweise ist das gerade bei Ibogain, das habe ich jetzt, kenne ich jetzt nicht aus der eigenen Erfahrung, da ist es wohl sehr extrem, dass man so eine Art Scrooge-ähnlichen Trip macht. Das beschreiben sehr viele Leute, dass sie dann wirklich die Situation vorgeführt bekommen, die nicht so cool waren in ihrem Leben.
Ja.
Ne, wo man sich vielleicht scheiße verhalten hat oder so und daraus dann was lernt. Also ich glaube, von den verschiedenen Substanzen ist das eine der scroogigsten Substanzen. Ne, ja. Aber natürlich, wie gesagt, unter therapeutischen Intentionen, Psilocybin, LSD machen es auch. Ne? Und was auch interessant ist, also er will das A nicht mehr sehen und der Geist sagt, ich habe aber noch einen. Und one shadow more, sagt er dann. Und das ist ja auch nochmal interessant, weil der Schatten, der jungsche Schatten, ist ja das, was wir nicht sehen wollen. Das sind ja genau die Anteile von uns, die im Schatten liegen, also sprich nicht sichtbar sind, die wir im normalen Alltagsbewusstsein in der Regel nicht sehen, die aber in der Therapie oder eben auch beim Trip sichtbar gemacht werden können.
Ja, ja. Genau, aber dann diese Erfahrung, da ist er aber, Ebenezer Scrooge ist da immer noch nicht so komplett an Bord, ne, glaube ich.
Also, nein, also er wehrt sich natürlich, aber er merkt halt auch, also es werden ihm Dinge bewusst, wie gesagt, ne? Also er sieht das alles und es wird auch nochmal gesagt, dass er Fear of the World hat, also Angst vor der Welt.
Ja.
Die wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass er das ganze Geld anhäuft, weil das für ihn das Sicherheitsempfinden.
Das bedeutet Sicherheit, ja.
Und das
ja,
ist ja der Klassiker, der traumatisierte Mensch fühlt sich unsicher, sucht sich irgendetwas. Meistens hat das mit Kontrolle zu tun, Kontrolle über andere Leute, Kontrolle über die Umstände, die natürlich illusorisch sind, aber die Person versucht dadurch natürlich, ihr Trauma auch im Griff zu haben.
Ne? Ja, ja, absolut.
Und dann gibt es diesen One Shadow More, dann sieht er nämlich die Familie seiner ehemaligen Verlobten jetzt, ne, 10 Jahre später vielleicht, die jetzt einen anderen Mann hat, die jetzt eine Familie hat, die wieder Weihnachten feiern und er sieht dieses Weihnachten und sieht quasi, was ihm entgangen ist. Er sieht halt die fröhlichen Kinder, ne, die Mutter und der Mann kommt sogar rein und sagt so, ja, ich habe übrigens einen alten Bekannten von dir gesehen. Wer denn? Ja, Scrooge und so, ja, er wirkte nicht gerade gut drauf oder sowas, ne, und sie, ach ja, ne, und
ja, ja, er ist da kein Teil mehr von. Ja.
Nein, und er sieht halt hier vor allen Dingen, he thought that such another creature quite as graceful and as full of promise might have called him father. This brought out such regret and pain. Also er sieht halt, wie die Kinder mit dem Vater umgehen, der er hätte sein können, wenn er damals nicht seine Verlobte verloren hätte. Und zu sehen, wie die mit dem umgehen, wie diese Liebe der Kinder, ne, das verursacht in ihm Schmerz. Und da fängt ja auch Heilung an. Ne? Ja, also er sieht, in dem Moment spürt er diesen Schmerz, den er wahrscheinlich die letzten Dekaden nicht gespürt hat.
Ja.
Denn darum geht es ja auch ganz klar in der Therapie. Und das ist ja der unangenehme Teil. Im Endeffekt geht es ja nur darum, die Emotionen, die wir nicht spüren wollen, zu spüren.
Zu spüren, genau. Ne?
Und ich glaube, die psychedelische Therapie ist deswegen da oft so hilfreich, weil das in so einer Intensität macht, dass du quasi das danach echt kapierst. Also so ein bisschen und nochmal so ein bisschen wie das in der, ich sag mal, Therapie, die über mehrere Monate, Jahre geht, sondern das ist so, und deshalb macht es das natürlich so anstrengend und auch sehr unangenehm auf einer gewissen Ebene, aber du hast es dann echt mal einmal mit voller Wucht erlebt und dann ist dir das eigentlich klar.
Mhm.
Also, aber das finde ich interessant, also der ganze Ablauf hier, aber er kann jetzt, er kann da ja nicht mehr zurück, ne, weil er ist ja jetzt, weiß ich nicht, wie alt er ist in der Geschichte, aber wir kennen ihn ja alle, ist immer ein alter Mann.
Ein alter Mann,
also
genau.
Also da wird nichts mehr mit Kindern und eine Heirat, das wird es nicht mehr geben.
Nee, das ist vergangen.
Ja. Aber jetzt fängt er langsam an, das zu sehen und auch zu betrauern. Also dieses Betrauern, ne, das ist ja auch, wie gesagt, das ist ein wichtiger Schritt, absolut. Anzufangen zu trauern um die Dinge, die man unterdrückt, diesen Schmerz. Das ist ja viel Trauer, also ne, das, und das ist ja alles unter der Wut, wissen wir ja. Unter der Wut ist ja die Trauer und so. Und das fängt jetzt so langsam bei ihm an.
Ja.
So, dann ist er wieder zurück zu Hause, legt sich ins Bett, schläft ein und jetzt kommt der zweite Geist, der gegenwärtigen Weihnacht.
Mhm.
Und da ist auch interessant, erstmal passiert nichts. Also er denkt so, 10 Minuten wartet, 15 Minuten passiert nichts. Und plötzlich merkt er so ein Licht aus dem Nebenzimmer. Und dann geht er dahin. Und da ist auch im Buch eine interessante Passage, weil da steht sowas wie, ja, jeder Außenstehende hätte sofort gesagt, das Licht da drüben ist im Nebenzimmer, da ist doch bestimmt der nächste Geist. Aber das ist immer nur für Außenstehende so einfach zu sagen. Die Person selbst sieht es oft nicht. Das ist ja auch eine total abgefahrene Einsicht. Nämlich, dass oft der Außenstehende sofort sieht, was das Problem ist.
Ja.
Ne? Also, ne, du siehst genau, Roland, du bist so und so. Und ich so, was? Quatsch. Und dieses Licht im Nebenzimmer, da muss ich erstmal irgendwie selbst drauf kommen. Ach, da. Ah, und da ist dann plötzlich die Antwort oder so. Also, das allein so eine kleine Passage, die man vielleicht sogar überliest, so ein bisschen, wird dann unter dem Blick von, nee, das ist eine Therapie Session,
ja,
die da gerade läuft.
Absolut,
wird
absolut.
Noch mal deutlicher, ja, ja, ja. Ne? So, der zweite Geist ist a Jolly Giant, ein freundlicher Riese,
ja, ja,
wird
ja
auch so als halbnackt beschrieben. Und später steht auch noch mal sowas wie der, egal wo er ist, der passt immer irgendwo dahin, obwohl er ganz groß und mal ganz klein ist. Also er wechselt die ganze Zeit die Größe und wie wir dann später in diesem Kapitel merken, er altert auch, weil er ist ja der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Er sagt irgendwann auch, er hat 1800 Brüder. Also sprich, jedes Jahr gibt es einen neuen Geist der gegenwärtigen Weihnacht und der lebt sozusagen nur diese, sagt er auch, er lebt diese 24 Stunden und er wird dann immer älter und fragiler und so und am Anfang ist er halt noch, ne, und also auch das ist eine sehr psychedelische Figur, also ja, sehr, wo auch wieder die Zeit ganz schnell abläuft, wo er morpht so im Umfeld, mal ist er ganz groß, mal ganz klein und
ja,
so,
ja,
ne,
ja,
und,
ja,
aber er ist so eine generell eine sehr, sehr positive Figur. Und das finde ich ganz kleine Geschichte noch nebenbei. Meine Frau war mal zu Studienzeiten in Afrika, in Simbabwe.
Okay.
Und da haben die Leute auch aus irgendeinem Grund, frage mich nicht warum, diesen Muppets, die Muppets-Version von A Christmas Carol geguckt.
Tatsächlich,
das ist interessant. Was dazu geführt hat. Und dann haben sie wohl gefragt, die Leute da aus Simbabwe, welchen der Geister fandet ihr denn am fürchtigsten? Also welchen, wer hat am meisten euch Angst gemacht? Und in der Muppet-Version, also der erste Geist ist ja relativ so ein schwebendes Kind. Der zweite ist so eine große Muppet-Figur. Da gibt es ja diese großen, wo so ein Mensch drinsteckt,
ja, ja,
ne?
Ja, ja, genau.
Der ganz lustig wirkt.
Ja.
Und die dritte ist jetzt auch schon mal vorgegriffen, ist, sieht ja fast aus wie so der Tod mit der, ja, Sense, ohne die Sense.
Ja,
also man,
ja,
sieht nur so ein, ja, man sieht kein Gesicht, ein schwarzes Loch. Also sehr scary eigentlich für uns.
Ja.
Die Afrikaner, also die Simbabwe, fanden den aber gar nicht so scary. Die fanden den großen, dicken, ich sag mal, weißen Mann viel gefürchiger,
ah,
weil der natürlich viel mehr diesem kolonialistischen Bild entspricht. Das fand ich eine interessante kleine Side-Note.
Ja, ja. Ne? Interessant, sehr interessant.
Ja, also, und der zweite Geist, der hat auch noch so eine Fackel dabei, der kann immer so Funken versprühen und damit kann er die Leute freundlich machen. Er hat auch so ein Spezial,
ja,
so einen Zauberstab dabei.
Okay.
Was ich interessant finde in dem Kapitel, da gibt es irgendwann mal so einen kurzen Exchange, also einen kurzen Dialog zwischen Charles Dickens, sag ich schon, Scrooge und diesem Geist. Und da beschwert sich der Geist, und deshalb sage ich gerade Charles Dickens, nämlich so ein bisschen darüber, dass die, also er hält ihn jetzt für so ein christliches Wesen, weil es ist ja Christmas.
Scrooge
denkt jetzt dieser zweite Geist und sagt, ihr, was ihr alles für Mist gemacht habt und dass ihr auch am siebten Tag uns keinen Spaß erlaubt. Ne? Also Sonntag bleibt die Küche kalt und der Papp zu und so. Und dann sagt der Spirit nämlich auch, ja, es gibt einige Leute auf der Erde, die behaupten, sie kennen uns. Also sprich, was auch immer das Christliche ist. Und die das tun, was sie aus Stolz, aus Hass, aus Neid, aus Selbstsucht machen, dass sie das in unserem Namen machen. Aber die sind uns genauso fremd, als hätten sie nie gelebt.
Ja.
Und er sagt noch, remember that, also denk daran und er weiß, dass das, was die machen, einfach nur mit ihnen zu tun hat, nicht mit uns. Also eine hochinteressante Sicht auf Charles Dickens, ich sag mal, Gottesbild. Ne? Mhm. Also das, was die christliche Kirche damals und leider ja auch bis heute sehr viel Scheiß gebaut hat. Sorry, muss ich jetzt, ich meine, andere auch. Es ist, ist das Problem von fast, ja, ich würde sogar sagen, inzwischen von allen Religionen. Tut mir leid, also das ist jetzt vielleicht, möchte jetzt nicht jeder so hören. Es ist meine persönliche Meinung, dass da einfach echte große Probleme sind und er hat das hier nochmal so direkt angesprochen, weil der Geist der Weihnacht hat nichts aus Charles Dickens Sicht mit dem christlichen, moralischen Weltbild zu tun, was damals herrschte. Und in England war das ja stärker noch die protestantische Kirche,
ja,
ne, aber auch die katholische Kirche ist ja genauso. Ne?
Ja,
also
ja, ja.
Das finde ich interessant, dass das da mal vorkommt. Und jetzt machen sie ihre Reise durch die gegenwärtige Weihnacht, geht jetzt los. Also, und hier gibt es jetzt auch nochmal der Satz: Notwithstanding his gigantic size, he, also der Geist, could accommodate himself to any place with ease.
Ja.
Also das, was ich gerade beschrieben habe. Egal wo die waren, ne, das ging die ganze Zeit. Mhm. Ja, als nächstes sind sie jetzt bei Bob Cratchit.
Ja.
Das ist ja sein Angestellter.
Ja, genau.
Und der hat ja diese ganze Familie.
Ja. Der, also ich habe die, die Figur des Bob Cratchit habe ich immer auch noch so in Erinnerung, dass der, obwohl er natürlich genervt ist, habe ich so das Gefühl, er, das ist immer noch so der, der noch so ein bisschen sich wenigstens bemüht, irgendwie so Sympathien oder Sympathien ja, ist vielleicht, doch. Aber ne, der sich so bemüht, da trotzdem noch seinem Boss in irgendeiner Art und Weise da sich das so ein bisschen schönredet alles.
Ja,
ne?
Ich glaube, er ist absichtlich so gesetzt, weil er nämlich eigentlich diese Empathie verkörpert. Also ja. Ohne dass Bob Cratchit jetzt wahrscheinlich analysieren könnte, warum Scrooge so ist, wie er ist, ahnt er irgendwo, dass da, ich sag mal, da ist noch was Gutes in dir, Darth. Ne? Mhm. Also er weiß das.
Ja, genau.
Und das ist ja auch das, was jetzt Scrooge sieht in der Szene. Also er kommt ja jetzt dahin. Also Bob Cratchit hat eine Frau, Zwillinge und noch ein Kind und vor allen Dingen natürlich dann Tiny Tim.
Tiny Tim, ja.
Das ist ja das Kind, was irgendwie krank ist, was auch am Stock geht, ja. Was ganz klein und dünn ist und so. Also wo sich auch Scrooge dann, als er das sieht, Sorgen macht, ob der das denn überhaupt überlebt. Was ist denn mit Tiny Tim? Mhm. Ne? Und da sagt ihm ja auch schon der Geist, naja, ich sehe da einen leeren Stuhl und da lehnt die Krücke dran. Also so nach dem Motto Tiny Tim, da gibt es eine Version der Realität, wo Tiny Tim nicht lange lebt. Mhm. Und das berührt Scrooge. Und da sind wir ja schon an diesem Punkt, wo also sein Herz öffnet sich schon so langsam. Mhm. Ne? Er sieht das, er hat den Tiny Tim, der sofort Empathie in ihm weckt. Mhm. Ne? Und das hätte er ja vielleicht vorgestern nicht gehabt.
Ja. Mhm.
Und eben in der Szene, die Frau redet schlecht über Scrooge, aber Bob, wie du sagst.
Versucht das immer abzumildern oder, genau.
Genau. Aber es wird Scrooge auch ganz klar, dass sein Name, als der fällt und als sie über ihn reden, die Stimmung sehr, sehr abkühlt. Und dass auch nochmal ganz klar ist, dass das paar Minuten so anhält und als es dann weg ist, geht es den Leuten 10 times merrier than before, also geht es ihnen 10 mal besser, weil eben jetzt ihnen klar ist, Scrooge ist nicht hier. Mhm. Und das ist natürlich auch was mit ihm was macht. Ne? Und, und was auch interessant ist, dass der Geist hier anfängt, Sachen zu reflektieren, was ja ein Therapeut oder in der therapeutischen Sitzung auch passiert. Mhm. Ne? Also er sagt nämlich da auch noch was zum Thema hier Surplus Population. Also sagt er direkt zu Scrooge. So Scrooge hört jetzt aus einem anderen Mund seine eigenen Sätze und merkt, wie verletzend die sind und wie schlimm die sind. Und jetzt geht die Reise halt noch zu diversen anderen gegenwärtigen Weihnachten. Und das ist auch interessant, weil Charles Dickens sucht sich da die Orte, also Minenarbeiter, who labor in the bowels of the earth, also die wirklich im dunkelsten Dunkel der Erde arbeiten, die aber trotzdem Weihnachten feiern. Er ist auch interessanterweise bei einem Leuchtturm, was ja auch interessant ist, ne? Das eine Licht, was leuchtet, da kommen wir später noch zu, wenn's, ne? Aber das eine Licht, was leuchtet, wo auch David Weihnachten gefeiert, auf einem Schiff im dunklen, tosenden Meer, da wird Weihnachten gefeiert. Also überall wird dieses Licht der Hoffnung hochgehalten. Mm. Selbst in den dunkelsten Dunkeln, die es gibt, die man sich vorstellen kann damals. Ne?
Genau.
Und
also Hoffnung ist überall möglich.
Genau.
Ja.
Genau. Und als nächstes geht es dann in die Weihnachtsfeier von seinem Neffen. Und da ist auch super gute Laune, alle gut drauf. Und da machen die so ein Spiel und da müssen sie jemanden erraten und so. Und ne, dann beschreibt halt der Neffe, der eigentlich ja auch ganz positiv noch gegenüber seinem Onkel ist. Aber trotzdem, er beschreibt ihn da auch als so ein Tier, was keiner leiden kann. Und alle raten dann, es ist Scrooge. Und dann lachen sie und auch das kriegt Scrooge mit. Ne?
Ja.
Also, und da wird ihm auch reflektiert von seinem Neffen, also natürlich nicht direkt, weil der Neffe sieht ihn ja nicht als Geist.
Ja.
Dass er sich wundert, ja, er macht ja gar nichts mit seinem Geld. Es tut ihm gar nichts Gutes. Er macht, he don't make himself comfortable with it. He hasn't the satisfaction of thinking, haha, that he is ever going to benefit us with it. Also er reflektiert ihm eigentlich, wenn man so will, so eine Art Selbsthass oder geringen Selbstwert, weil das ist ja auch ein Zeichen. Wenn ich jetzt so reich bin und mich quasi wie in einem Armenhaus halte. Mhm. Was ist denn das für eine Psychologie?
Ja, man könnte vermuten, dass es dann einfach, dass es ihm nur darum geht, dass es die anderen nicht haben. Dass er es den anderen wegnimmt.
Ja.
Und dass andere sich nicht wohlfühlen können mit dem Reichtum oder mit dem Wert, den das Geld dann hat und sich nicht die Wohnungen wärmen können. Und ihm ist das völlig egal, ob er selber total asketisch lebt Ja, da, ich meine, okay, das ist dann natürlich auch im besten Sinne Show, don't tell, nämlich wenn man dann zeigt, wie ärmlich, wie karg, wie kalt und karg dieser Mensch lebt. Das ist ja dann praktisch schon so eine Erweiterung von seiner ganzen Natur, von seiner ganzen
Klar,
Psyche.
Klar, ne? Die Psyche nach außen.
Das
Klar.
ist, ja, genau. Das ist, ja.
Und jetzt in der Passage gibt's auch eine interessante Sache, die finde ich auch ein bisschen psychedelisch. Und zwar erzählt er jetzt hier, dass die Nichte eine Harfe spielte und eine Musik, eine sehr einfache Tune, a simple little air, und die er als Kind schon kannte,
ja,
als er noch im Internat war, und die, an die ihn der Geist der vergangenen Weihnacht erinnert hat, die jetzt beim Geist der gegenwärtigen Weihnacht wieder vorkommt. Das heißt, das ist ja auch sowas, was man oft hat, dass man so wiederholende Themen, also was ja auf jeden Fall die drei Geister auch für mich symbolisieren, sind diese Wellenbewegung in der psychedelischen, ja, Sitzung. Also dass man ganz tief taucht und ganz woanders ist, und dann ist man plötzlich mal wieder hier und denkt vielleicht, oh, ist schon vorbei.
Ja.
Und dann geht's aber wieder, oder man macht vielleicht tatsächlich eine aktive Pause, das macht man ja manchmal, dann setzt man sogar die Augenmaske mal ab und ist dann auch so, natürlich ist man nicht ganz da, aber man ist so im Hier und Jetzt in einer, ja, gewissen Form, also, ne, aber sobald man die wieder aufsetzt, taucht man wieder rein und dann geht die Welle wieder los, und das ist ja auch so eine klassische Wellenbewegung, und die ja auch je stärker oder je näher man sich dem Höhepunkt des Trips nähert, immer kosmischer wird,
ja,
und immer größer wird. Und das tut die witzigerweise ja hier auch, weil die vergangene Weihnacht, die gegenwärtige Weihnacht, aber wir gleich sehen, wenn die zukünftige Weihnacht ist im Sinne von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte auch der kosmischste Teil, der auch der transformierendste ist.
Mhm. Ne?
Aber das finde ich interessant, dass diese Geister so ein bisschen so als Wellen gesehen werden und dass aber so Themen wie jetzt zum Beispiel Musik, und Musik ist ja auch wiederum in sowohl in der schamanischen Reise als auch in der psychedelischen Reise ein ganz wichtiger Aspekt, um auch so ein bisschen in was reinzukommen. Ne? Mhm. Also das ist ja, oder auch bei holotropen Atmen wird ja auch eine bestimmte Musikreihenfolge gemacht, damit man eben in die Tiefen eintauchen kann. Es wird dann auch absichtlich, sag ich mal, so ein bisschen unangenehm, ne? Weil dann kommt bestimmte Musik, die nicht so fröhlich ist, die auch Trauer erzeugt oder Traurigkeit, damit man überhaupt mal an seine Gefühle rankommt. Und das finde ich ganz interessant, dass das hier auch vorkommt und dass eben aber nicht nur die Musik hervorgehoben wird, sondern auch die Tatsache, dass das übergreifend ist, so vom letzten Geist zu diesem Geist.
Mm-hmm.
Und dann gibt es interessanterweise, dann ist diese Geschichte, dieser Teil auch zu Ende. Und auch da, the whole scene passed off in the breath of the last words spoken by his nephew. And he and the spirit were again upon their travels. Also auch wie das so beschrieben wird, ne, die Szene war vorbei mit dem Atmen des letzten Wortes, das sein Neffe geredet. Auch das ist so ein bisschen trippy. Ne? Und dann kommt: much they saw and far they went and many homes they visited, but always with a happy end.
Mm-hmm.
Ganz, ganz Kernsatz, finde ich. A, Wiederholung. Also je tiefer man in die psychedelische Reise eintritt, umso, also ich meine, vielleicht muss man auch mal sagen, ich kann natürlich nur von meinen Erfahrungen berichten.
Ja.
Also wobei ich das glaube, und wenn ich andere Leute höre, ist das auch oft so, dass man natürlich in so eine Wiederholung kommt, ne? Dass man so gewisse Dinge immer wieder macht und immer wieder macht und immer wieder macht und immer wieder macht und so 100, 200 Jahre lang gefühlt macht,
ja,
und dann erst lernt, was eigentlich Sache ist. Also dieses Lernen aus Wiederholung.
Ne? Das, okay, da springt mir natürlich sofort und täglich grüßt das Murmeltier.
Absolut.
Total ins Gesicht.
Absolut.
Ne? Der ja auch, Sträter würde jetzt sagen, Klammer auf, der ja auch als perfekter Weihnachtsfilm, der ja auch zu Weihnachten spielt, was daran, auch mit Bill Murray interessanterweise,
ja,
der ja auch für sich, genau, ja, selber so ein, ja, also praktisch so ein Also über Bill Murray könnte man jetzt in dem Zusammenhang tatsächlich eine ganze Abhandlung
halten. Ja, das Christmas-Special bei Netflix übrigens.
Das, ja, was immer noch sehr witzig ist. Und aber worauf wollte ich hinaus? Ja, genau. Und auch ein Film, von dem sowohl die Christen so für sich so annektiert haben und so gesagt haben, ja, das ist natürlich der so der täglich grüßt das Murmeltier, Groundhog Day, da wird das alles so, der ganze christliche Glaube wird da so wunderbar, ne? Aber auch die Buddhisten sagen, ja, okay, klappt doch. Nee, also man, auch da ein sehr zeitloser Stoff, der auch unendlich kopiert wurde und ja, auch ähnlich interessant so eine Auswirkung hat wie. Da können wir ja ganz zuletzt zukommen. Was nee, ist da
ich
noch?
Finde das interessant, weil wie gesagt, das ist ja der klassische Time Loop, der ja dann oft auch unangenehm ist, je nachdem, wie man da so reingerät.
Ja.
Aber der tatsächlich, glaube ich, diesen Sinn und Zweck erfüllt, wenn er in einem therapeutischen Kontext stattfindet, dass er eben dir etwas vor Augen führt in irgendeiner Form, was du wirklich vielleicht echt nicht gut sehen kannst oder wo du einfach Training brauchst.
Ja, ja.
Also das ist dann, ich habe das so empfunden wie in Spiritual oder eher Psychological Fitnessstudio, so,
ja,
ne, immer wieder das Gleiche und,
ja,
und ich weiß noch genau, das hat sich bei mir aber auch mehrere Sitzungen gezogen, dass ich echt, dann war ich plötzlich wieder in der vorherigen Sitzung, wo ich das immer noch gemacht habe und dachte, oh Gott, hört das denn nie auf, wie viele 100 Jahre muss ich das denn noch alles machen, ne, also
ja,
das
ja
ist, ne, und also das und bei Groundhog Day, ich meine, was ja interessant ist, dass jetzt verschiedene spirituelle Gruppen das für sich nehmen und ich glaube, das ist ja ein gutes Zeichen für
ja
das
Für das Universelle.
Ja, für das.
Für die Message.
Genau,
ja,
weil da ja scheint ja was drin zu sein, worauf sich alle so ein bisschen einigen können. Wenn sie jetzt noch verstehen würden, dass es nicht ihre Wahrheit ist.
Sondern die.
Oder eine, die für viele funktioniert. Die Wahrheit, weiß ich meine, nicht, ob es gibt.
In dem Zusammenhang nochmal interessant zu erwähnen ist, dass Harold Ramis, der Regisseur, er hat es, glaube ich, nicht geschrieben, aber er hat Regie geführt, dass der Buddhist war, also praktizierender Buddhist. Und aber ich glaube, auch Harold Ramis hat gesagt, in Interviews, weil man ihn dann natürlich irgendwann darauf angesprochen hat, war das die Intention. Das war gar nicht so sehr die Intention, jetzt speziell einen buddhistischen Film zu machen oder einen christlichen Film zu machen,
sondern
einen Film, der einfach eine Wahrheit transportiert, mit der jeder was anfangen kann, egal in welchem Lager er steht. Ne?
Und ich glaube, das sind eigentlich die wertvollsten Geschichten.
Tatsächlich, ja.
Denn, und die kommen auch eben nicht mit der Intention, sie zu. Wie gesagt, Harry Potter ist eine fantastische Geschichte,
ja,
über ganz viele Themen, kann man auch 20 Podcasts drüber machen, aber eben auch so eine Eingebung fast schon.
Ja, ja,
Und ich glaube ja wirklich, es gibt diese Kunstwerke, auch Musikstücke,
ja,
Gemälde, egal was es ist, wo du wirklich merkst, da transportiert der Künstler, die Künstlerin irgendwas Transzendentes, Tieferes, was auch nicht aus dem Intellekt dieser Person kommt, sondern ja, das war dann einfach so da.
Ja.
Und sie mussten, in Anführungszeichen, nur noch den David da aus dem Marmor hauen.
Ja,
ne?
Ja.
Das war natürlich eine scheiß Arbeit, aber irgendwann war der hat Michelangelo den so da gesehen,
in
einem Stück
ganz
Marmor.
Genau, ganz genau.
Ne? Und ich glaube, das ist echt spannend. Und aber was ich eben auch noch an diesem Satz, much they saw and far they went and many homes they visited, but always with a happy end. Wir haben ja öfter hier schon im Podcast gesagt, dass eine Geschichte erst dann zu Ende ist, wenn sie ein Happy End hat. Und wenn sie kein Happy End hat, ist sie noch nicht zu Ende.
Mm.
Hat, glaube ich, John Lennon auch mal gesagt und wahrscheinlich noch 100 andere. Aber das finde ich immer noch so eine ganz, ganz tiefe innere Wahrheit, die schwierig ist natürlich oft im Leben zu erkennen. Will ich gar nicht klein machen. Natürlich, wenn man richtig in der Scheiße steckt, denkt man sich, ey, what the fuck.
Ja.
Aber ich glaube, da ist was dran. Und wenn es auch etwas ist, was eben über den vielleicht das aktuelle Leben hinausgeht, weiß ich nicht.
Ja.
Ne, aber so, ich sehe das schon so, dass das Ende in Anführungszeichen ist erst dann, wenn es ein Happy End gibt. Und das sagt er hier auch. Haben wir schon ab und zu drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auch, und auch das hat was Psychedelisches, weil auch in einer Therapiesession. Also bei mir war das immer ein Happy End.
Ja.
Und ich bin durch Höllen gegangen. Aber das Happy End war immer das Happy End.
Ja, ja,
ja. Das ist nicht bei allen so, das weiß ich. Und das ist aber, wobei auch da, glaube ich, ist vielleicht auch die Arbeit noch nicht zu Ende, was diesen einen bestimmten Aspekt betrifft. Also ich habe einen bestimmten Aspekt bearbeitet, der war dann auch damit aufgelöst. Aber Wenn ich jetzt einen anderen Aspekt nehmen würde, wird das natürlich noch nicht sein, ist ja, ja klar. Ja. Ne? Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und noch genauso psychedelisch ist der nächste Satz. It was a long night if it were only a night, but Scrooge had his doubt about this, because the Christmas holidays appeared to be condensed into the space of time they passed together. Also auch da eine totale Raumzeitverschiebung. Also Scrooge hat keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist. Und das ist auch ganz normal. Ja, ne? Du liegst da rum und denkst, liege ich jetzt hier 3 Stunden oder 500 Jahre oder immer schon oder gerade erst habe ich mich gerade erst hingelegt. Also dieses, ne, wie gesagt, Raumzeit lösen sich ja komplett auf an einem bestimmten Punkt und das finde ich sehr spannend und hier wird ihm auch klar, it was strange that while Scrooge remained unaltered in his outward form, the ghost grew older, clearly older. Ne? Also er wurde immer älter, was ich vorhin schon gesagt habe, auch da. So, und jetzt wird es aber noch krasser, weil jetzt irgendwann merkt nämlich Scrooge, da ist doch was bei dem Geist in seinem Mantel. Und dann tauchen 2 Kinder unter dem Mantel auf.
Ja.
Und zwar beschrieben als wretched, abject, frightful, hideous, miserable. Also ne, alles schrecklich, hässlich,
ängstlich.
Und die sich dann vor ihm hinknien und an seinem Mantel ziehen. Und dann sagt der Geist ihm, this boy is ignorance, this girl is want. Beware of them both and all of their degree. But most of all, beware this boy, for on his brow I see that written, which is doom. Unless the writing be erased, deny it. Also er warnt ihn davor, ne, vor diesen beiden. Also Ignoranz und
der Junge ist Gier. Ignoranz.
Und das Mädchen ist want, also Gier. Greed ist eher Gier, aber das, man will etwas. Und pass auf beiden auf und vor allen Dingen vor dem Jungen, denn ich sehe auf seiner Stirn das Wort Doom, also Doom, wie übersetzt man das?
Apokalypse. Also,
schrecklich, furchtbar. Mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ihr wisst aber alle, was gemeint ist. Doom.
Ja, Doom.
Das ist kein besonders unbekanntes englisches Wort. Und dann fragt ihn auch, ja, können die denn nicht irgendwie irgendwo hin? Haben sie keine, jemand, der ihnen hilft? Und dann sagt der Geist auch noch mal, are there no prisons? Are there no workhouses? Also er reflektiert wieder etwas, was vorher Scrooge gesagt hat, was man noch mit Armen, können die Armen nicht einfach ins Gefängnis oder in die Arbeitshaus gehen, also in den Sweatshop, so nach dem Motto, das ist doch die Lösung für ihre Armut.
Ja.
Und die wollen vielleicht auch ein menschenwürdiges Leben führen.
Ja, ja,
also hier kommt auch, glaube ich, nochmal so diese Grundintention von Charles Dickens rein, so dieses auf die Kinderarbeit, Armut an sich, ne, hinzuweisen und so. Und wie das führt, nämlich die Ignoranz und Want. Also das ist ja auch, das ist, was jemand wie Scrooge vorher hatte. Also er war ignorant und er wollte immer mehr und hat sich gar nicht drum geschert, dass andere dadurch immer weniger bekommen.
Genau, ja. Also auch so eine Kapitalismuskritik.
Absolut. Ne?
Ja.
Damit sind wir dann beim dritten Geist, beim Geist der zukünftigen Weihnachten. Und das haben wir ja gerade schon beschrieben. Ne? Der Geist wird auch sehr interessant beschrieben, weil jetzt kommen wir ja auch in den sag mal, kosmischeren Teil des Trips, sage ich jetzt mal. Und when it came near him, Scrooge bent down upon his knee, for in the very air through which this spirit moved, it seemed to scatter gloom and mystery. Its mysterious presence filled him with a solemn dread. Also das ist wirklich, er kommt jetzt in dieses sehr, sehr starke Angstgefühl rein, was man ja auch spüren kann in der Session. Also es ist auch das Wort Mystery, also Geheimnis. Also man merkt schon, man kommt jetzt in diesen kosmischen Anteil, weil es wird jetzt groß, es wird nicht mehr so verständlich, weil dieser Geist hat kein Gesicht, auch im Buch nicht. Er redet nicht, er zeigt immer nur, er hat immer nur seine schreckliche Hand, die auf Sachen zeigt. Und
bei Bill Murray war das tatsächlich der klassische Tod, so mit der schwarzen Kutte und mit der Knochenhand. So. Und
bei den Muppets auch.
Aber auch gesichtslos.
Genau.
Ja, also kein Schädel oder so.
Nee, also das ist also wirklich ganz klar, jetzt kommen wir dem Tod näher.
Ja.
Und das ist ja auf jeder, zumindest therapeutischen, psychedelischen Reise ein ganz wichtiger Aspekt, so diesen Tod zu durchleben und
aber auch und hier auch mal wieder, das ist natürlich auch direkt aus der Heldenreise so, ne?
Natürlich.
Ist der Held im Bauch des Wales, ne? Absolut. Also so ganz, ganz unten.
Ja, ja, also ich sag mal so, die auch die Heldenreise, das haben wir ja hier im Podcast schon ganz oft besprochen, die hat ja auch genau diesen Aspekt.
Ja, ja.
Und das ist ja spannend zu sehen. Oder es geht ja auch noch weiter hier, Scrooge feared the silent shape so much that his legs trembled beneath him and he found that he could hardly stand when he prepared to follow. Also es ist wirklich dieser Moment, wo man eigentlich kaum total sich bewegen kann.
Ja, ja, ja.
Ne, weil man wirklich so von Angst und dieses Gefühl of Dread, das ist ja auch noch mal was anderes als Angst, was er hier beschreibt. Das ist ja dieses Gefühl von, da kommt was ganz Schlimmes.
Ja, vor allem,
was man nicht abwenden kann.
Ich glaube, was ganz wichtig da ist auch, ist, dass der nicht mit ihm kommuniziert. Also im Sinne vielleicht hatte Scrooge vorher noch so wenigstens die Illusion von, dass er irgendwie verhandeln könnte oder sich Sachen näher erklären lassen könnte. Aber hier wird einfach nur gezeigt.
Ja.
So, ne, also das Playtime ist over und
richtig.
Ich zeige dir jetzt, wie das endet. Ne?
Du wirst auf dich zurückgeworfen, denn nur wenn du selber, sage ich mal, mehr oder weniger drauf kommst, was das Problem ist oder was immer die Sache ist, kannst du es auch wirklich integrieren und kann auch wirklich was damit passieren. Also ich weiß, dass meine Therapeutin immer wieder gesagt hat, ja, du musst jetzt da noch selber drin köcheln. Ich kann dir da jetzt nicht helfen.
Ja,
und das ist natürlich das krass, aber das ist genau das Richtige. Weil wenn dir jetzt dein Therapeut sagt, das und das ist das Problem, dann sagst du ja, okay, dann hast du es aber nicht verinnerlicht, dann hast du es nicht wirklich gespürt und erlebt, sondern hat es dir jemand intellektuell kommuniziert. Das bringt nur wenig, nicht gar nichts, aber wenig.
Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, warum mir das einfällt, aber das ist jetzt auch so ein bisschen wie so die Tendenz, die wir als Menschen haben, zum Beispiel aus der Perspektive eines Rauchers. Du weißt ja intellektuell, jeder ist ja intelligent genug, dass er weiß, wie das enden kann. Ne? Da gibt es nicht viele Optionen, aber man schiebt das so weg irgendwie. Man will damit nicht kommunizieren. So, ne? Da ist praktisch jemand, da ist etwas, nämlich dein Intellekt, der schon mit dem Finger zeigt, hör mal, wenn du so weiterqualmst, dann passiert das. Ne? Aber man hört nicht drauf und man verhandelt auch nicht damit, weil das im Moment tut mir das nichts. Ne? Und ist jetzt vielleicht.
Nee, ist ein gutes Beispiel, weil unter der Sucht jetzt in dem Fall, der Nikotinsucht, liegt ja ein Grund. Und,
ja, auch.
Und wie wir inzwischen doch eigentlich relativ, glaube ich, relativ klar ist, dass Sucht fast oder vielleicht sogar immer mit Trauma zu tun hat, ist es natürlich so intellektuell, weißt du, Zigarettenrauchen ist nicht gut für dich. Du kannst aber nicht aufhören, weil du damit ja dein Trauma regulierst. Und erst wenn du dir das Trauma anguckst, kannst du auch aufhören zu rauchen.
Genau,
und ich meine, nicht umsonst hat man ja festgestellt, jetzt gerade in den letzten Jahren bei den diversen Forschungen und Forschungsreihen und so zum Thema eben mit LSD und auch mit Psilocybin, dass man auch gerade Rauchern damit super helfen kann.
Ja.
Weil wahrscheinlich, ich meine, da bin ich jetzt gerade nicht so ganz im Bilde, aber ich vermute, dass auch da in dieser, das sind ja auch therapeutische oder zumindest im therapeutischen Umfeld finden diese Sitzungen statt, dass da es dann auch geht, dass die Person dann vielleicht diesem Trauma, was eigentlich der Grund für die Sucht ist, auf die Spur kommt und es erkennt und dadurch auch einfach nicht mehr rauchen will.
Mhm.
Und das ist vielleicht sogar manchmal gar nicht so ganz mehr dann im Bewusstsein, wenn man aus dem Trip rauskommt. Das, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so ganz im Bilde, aber das scheint zu passieren.
Mhm.
Ne? Und von dem her ist es ein gutes Beispiel, weil du weißt, es ist nicht gut für dich, aber den eigentlichen Grund, warum du nicht aufhören kannst, der ist dir nicht klar.
Ja.
Und den willst du auch nicht sehen. Und erst wenn du den dann siehst.
Oder du hast halt dieses Dread-Gefühl, dass du weißt, wenn ich mich damit jetzt beschäftige, dann geht's ans Eingemachte. Dann muss ich wirklich, also dann zieh dich warm an.
Und das ist super beschrieben hier in diesem, beim dritten Geist, was da nämlich dann passiert. Ich habe das wirklich auch gesehen bei anderen Leuten. Also, aber da kommen wir gleich hin. Was ich auch interessant finde, ist, dass Scrooge aber hier schon so ein bisschen ein geübter Psychonaut ist, so ein bisschen, weil er sagt nämlich hier noch, I fear you more than any specter I have seen. Also vor dir habe ich mehr Angst als vor jedem anderen Geist bisher. But as I know your purpose is to do me good and as I hope to live to be another man from what I was, I'm prepared to bear your company and do it with a thankful heart. Und das ist der Schlüssel für tatsächlich eigentlich, also ja, für jeden Trip.
Ja,
ne, dass du genau da hinkommst, dass du sagst, okay, Ich weiß, es ist furchtbar, es wird ganz schlimm, aber ich weiß, es ist gut für mich. Ich gebe mich jetzt dem Ganzen das mal einfach
loslassen,
hin.
Ne?
Das es ist jetzt, dieses Loslassen, ja, ja, ja. Wie gesagt, da in diesem Zusammenhang von einem therapeutischen Trip extrem gut funktioniert. Und dass er das hier auch direkt schreibt, finde ich wirklich interessant. Mhm. Und was jetzt kommt, ist genau das, was du gerade beschreibst. Also diese Sense of Dread, dieses Gefühl von, da kommt jetzt was ganz Schlimmes, ich muss mich was ganz, ganz Schrecklichem stellen. Das baut sich ja auf. Und hier, der Geist der zukünftigen Weihnacht zeigt ihm jetzt mehrere Szenen. Die erste ist, eine Gruppe von Männern stehen zusammen und reden darüber, dass jemand gestorben ist und dass wohl keiner zu seiner Beerdigung geht, aber sie würden wohl hingehen, wenn es da umsonst was zu essen gibt, yeah, lachen sich so ein bisschen eher kaputt darüber und so. Und Scrooge sich fragt, ja, über wen reden die denn da? Und ich meine, der Leser ist natürlich, ja, ist doch klar, über dich natürlich. Ja, also ich natürlich. Spoiler jetzt mal hier ganz klar. Aber Scrooge rafft das noch nicht. Okay, und eben der Geist sagt es ihm auch nicht.
Ja.
So, und jetzt auch interessant, steigen sie quasi hinab in die Hölle. Die Hölle ist in diesem Fall ein obscure part of the town where Scrooge had never penetrated before. Also irgend so ein komischer Stadtteil, wo Scrooge noch nie war. And its bad reputation. The ways were foul and narrow. The shop and houses wretched. The people half naked, drunken, slipshod, ugly. Alleys and arcways, like so many cesspools, disgorged their offences of smell and dirt and life upon the straggling streets. And the whole quarter reeked with crime, with filth and misery.
Ja, so Skid Row. So, ne?
Aber ist das nicht abgefahren? Ja, wie beschreibe ich jetzt in so einem Fall diesen Abstieg in die dunkelste Dunkelheit? Ja, das ist halt der Teil von London, der am beschissensten ist, wo alle dreckig.
Oder so.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Also
ich überlege schon gerade die ganze. Ich meine, okay, er hat jetzt nicht, um Gottes Willen, nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun, aber wann war das mit Jack the Ripper?
Das war erst Ende des Jahrhunderts. Das war, glaube ich, so in den 1890ern.
Ja, ich weiß auch nicht. Aber da wurde das ja, das ist ja genau diese Gegend, die jetzt da gerade beschrieben wird. Ne?
Genau, das finde ich so interessant. Er geht jetzt mit diesem Geist, der auch super gefürchtig ist, in die Hölle rein. Da sieht er dann noch Leute, drei Frauen, die verkaufen irgendeinem Hehler gerade Sachen von einem Typen, der gestorben ist, die sie so mitgehen lassen haben aus seinem Haus. Und auch da hat Scrooge natürlich noch keine Ahnung, wem sie das geklaut haben.
Ja, ja.
Ne? Und das ist super scary. Und dann sind sie in dem Raum, wo der Tote liegt.
Ja.
Und und Scrooge guckt sich das so an und dann steht hier auch, also und der Geist zeigt dann immer nur, zeigt auf diese Leiche. Also er sagt ihm schon immer ganz klar, du musst da hingucken, es tut mir leid. Also das sagt er nicht, tut mir leid, aber das ist genau dieses, du musst da hingucken. Und dann steht da, the cover was so carelessly adjusted that the slightest raising of it, the motion of a finger upon Scrooge's part would have disclosed the face. Also es wird beschrieben, dass da so ein leichter Vorhang hängt und eigentlich müsste Scrooge nur ganz bisschen zur Seite machen, dann würde er die Wahrheit sehen, nämlich dass er da liegt.
Dass er da liegt, genau.
He thought of it, felt how easy it would be to do and longed to do it, but he had no more power to withdraw the veil than to dismiss the specter at his side.
Ja.
Das ist wirklich sensationell, finde ich, weil also er denkt, dass er das machen könnte, er will es eigentlich auch machen, aber er hat die Kraft nicht.
Ja.
Und das ist wirklich, also da.
Was war dann der letzte Satz mit dem Geist, mit dem
Spectre? Er hat genauso wenig Kraft, diesen Vorhang zur Seite zu machen, wie den Geist zu vertreiben, der neben ihm steht.
Okay.
Also es ist ganz klar, er schafft es einfach noch nicht.
Ja.
Ne? Und es ist, und auch das ist dieser Klassiker, ne, dir wird sozusagen auf dem Trip, du siehst mehr, immer wieder hast du die Chance und du hast die Chance, aber du kannst es einfach noch nicht. Du musst die Kraft erst gewinnen. Und das ist das, was hier passiert. Finde ich sehr, sehr abgefahren. Also hier kommt jetzt eine Passage, wo Scrooge auch nochmal hört, was er anders machen könnte. Und da steht witzigerweise auch drunter, no voice pronounced these words in Scrooge's ears, and yet he heard them when he looked upon the bed. Also auch da ist dieses, es ist wie so eine Art Eingebung.
Ja,
es ist nicht, ne, irgendwie wusste er das. Also irgendwie kommt da jetzt was zu ihm. Und dann wird das Ganze nochmal weiter beschrieben, wie schrecklich das alles ist, dass die Ratten schon zu hören sind, die jetzt, wo er gar nicht erst wissen will, was die eigentlich wollen, nämlich den Leichnam essen.
Natürlich,
und so.
Ja.
Und irgendwie sagt er dann auch, Spirit, this is a fearful place. In leaving it, I shall not leave its lessons. Trust me, let us go. Also er sagt ganz klar, ich kann hier
gelernt.
Noch nicht. Ja, aber ich kann noch nicht. Aber lass uns, und dann der Geist bleibt dabei, ne, zeigt immer drauf, I understand you and I would do it if I could, but I have not the power. Und dann sagt er, zeig mir doch irgendjemanden, der durch diesen Tod dieses Mannes irgendeine Emotion hatte.
Ja.
Weil er vorher nur die Leute gehört hat, die so abschätzig über ihn reden, die ihn quasi ausgeraubt haben und so. Und dann wird ihm gezeigt, einmal geht er nochmal zu den Cratchits zurück.
Ja.
Ne? Und da ist es dann eigentlich nur, dass die Frau erleichtert darüber ist, dass Scrooge tot ist. Und das ist die Emotion. Also keine, die Scrooge gerne hören wollte. Der wollte natürlich hören, jemand trauert um ihn. Aber nein, die sind nur froh, dass er tot ist. Und das ist ja auch eine Emotion.
Ja.
Und parallel wird dann gesagt, dass Tiny Tim in dieser zukünftigen Weihnacht gestorben ist schon.
Ja.
Und die Trauer um ihn, die wird nochmal ganz groß aufgestellt.
Ja.
Und du siehst genau diesen Unterschied.
Ja.
Scrooge ist tot, Erleichterung, das war's. Tiny Tim ist auch gestorben. Wann ist nicht so klar, vor längerer Zeit schon. Und da wird ganz viel drum getrauert.
Das ist der größere Verlust.
Das ist viel der größere Verlust. Der kleine
unschuldige
Junge. Mensch, der irgendwie auch nicht able-bodied war, wie man heute sagt und so, sondern irgendwie eine Krücke hatte und krank war und so. Und das ist aber auch für Scrooge ganz schlimm zu sehen, dass Tiny Tim gestorben ist.
Ja.
Weil da ist seine Empathie ist ja schon ganz groß. Und dann kommt auch so ein Satz von Scrooge, Spectre, something informs me that our parting moment is at hand. I know it, but I know not how. Tell me what man that was, whom we saw lying dead. Also er sagt hier, ich spüre, unsere Reise ist zu Ende. Ich weiß nicht, warum ich es weiß, aber ich weiß es. Auch das ist ein klassisches Ding. Ne? Du weißt plötzlich etwas und du hast keine Ahnung, woher das kommt. Und er will jetzt schon wissen, wer war denn jetzt der Typ? Und dann sind sie auf dem Friedhof und dann zeigt der Geist auf den Grabstein. Also Scrooge ist jetzt hier, glaube ich, so weit, der Wahrheit ins Auge zu gucken, aber will noch wissen, die Weihnachten, die wir jetzt gesehen haben, der zukünftigen Weihnacht, sind die in Stein gemeißelt oder lassen die sich noch verändern?
Ja.
Ne? Und der Geist sagt nichts, aber er zeigt auf den Grabstein und dann sagt Scrooge, man's courses will foreshadow certain ends to which, if preserved in, they must lead. Sehr weiser Spruch. Also wenn, also die eigentlich Charakter, der Charakter, der man ist, führt zu einem Ende, was sozusagen aus dem Charakter kommt. Also wenn ich mich nicht verändere, wird es ein bestimmtes Ende geben. Und für Scrooge ist schon klar, wenn ich mich nicht verändere, dann ende ich so, weil er ahnt, glaube ich, schon, wer da liegt. But if the courses be departed from, the ends will change. Say it is thus with what you show me. Also, wenn Scrooge sagt jetzt, wenn ich mich jetzt verändere, kann ich die Zukunft verändern. Sag mir das bitte. Aber der Geist sagt nichts. The spirit was immovable as ever.
Ja.
Also, das ist wirklich so, Scrooge kommt so langsam auf die Wahrheit und auch auf das, warum er das alles hier macht. Und er sucht immer noch nach einer Verifikation von außen.
Genau, genau. Einer, der sagt, ja klar, du musst dich nur ändern.
Genau.
Und dann ist das alles, das gibt er dem nicht.
Und einer der Knackpunkte von einer wirklichen Veränderung und eben auch von so einer therapeutischen, psychedelischen Sitzung ist meiner Meinung nach, dass man es eben selber rafft.
Mhm.
Ne? Und deswegen der Geist hier in dem Fall wäre das vielleicht der Therapeut, der dabei ist, nicht sagt, ja, so ist es, sondern und dass man auch jetzt selbst drauf kommen muss, dass man jetzt vielleicht dieser letzten Weide auch ins Auge sehen muss, ohne Gewissheit zu haben, dass es etwas Gutes ist.
Das ist ja generell, bei jeder Therapie ist das ja so, dass du die die Zahnräder, die müssen, also ich sag das, ich habe das immer so bei mir beschrieben, immer wenn ich was gerafft habe, dann habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, so Zahnräder fassen plötzlich so ineinander, macht so klick, 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 klick. Mhm. Und wie das dann so ist bei Zahnrädern, dann dreht sich plötzlich das eine, was sich vorher nicht gedreht hat und sowas alles. Und ja, und das ist dieser Moment. Es muss wirklich bei einem selber Klick machen.
Genau.
Sprichwörtlich, ja.
Ja, und dann geht Scrooge dann auch wirklich zu dem Grabstein. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, interessanterweise fand ich ein kleines Detail ganz gut in dem Muppet-Film, weil da ist so Schnee auf dem Grabstein und er wischt den beiseite.
Ja.
Also er hat schon noch, im Film hat er noch eine ganz klare Selbsthandlung.
Ja.
Und das finde ich nochmal wichtig, weil der Geist zeigt zwar auf den Grabstein, aber auf dem Grabstein ist nicht der Name zu lesen. Den muss erst Scrooge selber zur Seite wischen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es im Buch auch so ist, aber das fand ich zumindest in der Filmversion ein sehr kleines Detail, aber sehr entscheidendes Detail meiner Ansicht nach.
Ja.
Ne, also Scrooge selber, genau, also hier ist es eher so, Scrooge crept towards it, trembling as he went, and following the finger, also vom Geist, der aufzeigt, read upon the stone of the neglected grave his own name, Ebenezer Scrooge. Tada!
Ja, ja.
Und dann sagt er, I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year. Also sprich, diese Herzöffnung, die ich jetzt erlebe, die will ich das ganze Jahr über behalten. I will live in the past, the present and the future. Also er wird alles, was er jetzt gelernt hat, integrieren. The spirits of all three shall strive within me.
Ja.
Genau. I will not shut out the lessons that they teach. Oh, tell me, I may sponge away the writing on this stone. Also, dass ich dadurch auch dieses wegmache. Ne? Und dann, he saw an alteration in the phantom's hood and dress. It shrunk, collapsed and dwindled down into a bedpost. Also, in dem Moment, wo er das sagt, fällt dieser Geist zusammen und ist plötzlich so ein Teil von seinem Bett.
Ja.
Und damit ist
sein
Trip zu Ende.
Ja.
Also ich meine allein das Ende.
Ja.
Und auch wie er jetzt dieses Aufwachen beschreibt. Yes, and the bedpost was his own. The bed was his own. The room was his own. Best and happiest of all, the time before him was his own to make amends in. Also ihm wird klar, ich kann noch was ändern. Und diese ganze Beschreibung, wie jetzt kommt, die ist wirklich dieses Gefühl, wenn man aus so einem Trip rauskommt, der wirklich alles von einem gefordert hat.
Ja.
Und man plötzlich in dieser totalen Euphorie ist, also die dann auch in der Regel ja tatsächlich relativ lange anhält.
Ja.
Ne? Und hier, he was so fluttered and so glowing with his good intention that his broken voice would scarcely answer to his call. He had been sobbing violently in his conflict with the spirit and his face was wet with tears. Also, das kann ich mir auch gut erinnern, dass ich teilweise aufgewacht bin, war völlig aufgelöst. Also,
ja.
Ich habe vorher, man ist sich ja bewusst allem, was, also ich habe ganz viel geweint und gelacht gleichzeitig. So, ich bin zu meinen Emotionen gekommen, die ich vorher auch.
Ich hatte ja bei meinem, da haben wir eine ganze Podcast-Folge draus gemacht aus meinem DMT-Trip. Das war auch, also ich habe da Emotionen gespürt.
Ja, gespürt, genau.
Hochgespült und gespürt. Also so habe ich Liebe echt noch nie empfunden.
Ja.
Also das war wirklich mein.
Ja, und das ist in einem selbst. Ich glaube, das ist so ein Problem, was manche dann denken, ja, das ist die Substanz oder so. Und klar, zum Beispiel MDMA hilft dir natürlich schneller daran zu kommen, weil es deine Amygdala relativ deaktiviert und deine Angst dadurch schrumpfen lässt.
Ja.
Und auch es schüttet natürlich diverse oder hilft, Dopamine auszuschütten und so. Aber trotz alledem, diese tiefe innere Liebe, diese ganz tiefe Selbstliebe, die aber auch automatisch eine Empathie für andere ist.
Weil
du lernst ja in so einem Trip auch unheimlich viel, nicht nur über dich selbst, sondern du weißt ja, dass ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der das spürt. Das gibt Millionen Menschen, die so spüren. Und damit automatisch hast du die totale Empathie für diese Menschen. Du willst sie alle in den Arm nehmen und sagen, hey, ich weiß, wie ihr euch fühlt.
Ganz
ich habe es gerade gespürt.
Und da sind wir dann wieder bei der Essenz eigentlich von dieser Geschichte und eigentlich von allem, nämlich einfach kein Arschloch sein.
Absolut.
Diese Einsicht.
Ja.
Ne? Und dass das jeder von uns jederzeit in der Hand hat.
Also Ralf Kaspers ist der weiseste Mensch der Welt, den ich kenne. Der hat das damals in einem unserer frühen Podcasts gesagt und tatsächlich kommen wir immer wieder darauf zurück, weil es ist natürlich, und das ist ja genau das, was Scrooge hier lernt, einfach kein Arschloch sein.
Ja, und ich meine, lass uns mal für eine Sekunde da bleiben. Das ist ja wirklich, was Ralf ja da so treffend beschrieben hat, das ist ja wirklich, du gehst durch die Stadt, du siehst irgendwas, was weiß ich, wenn es auch nur jemand ist, der die Hand aufhält und nach Kleingeld fragt. Und du hast es in der Sekunde, kannst du selber entscheiden, gebe ich jetzt was oder gebe ich nichts? Gehe ich dran vorbei? Mhm. Mache ich vielleicht sogar ein paar Schritte zur Seite, weil ich mich jetzt nicht damit aufhalten will? Das sind ja genau die Momente. Und das ist ja das, was Scrooge jetzt hier gerade im IMAX-Format sozusagen durchmacht. Irgendwie ja. So, ne? Und in 3D, was ihm wirklich 4DX. Bewusst gemacht wird. Und das ist das, was wir uns eigentlich jeden Tag selber bewusst sein sollten, nämlich sei kein Arschloch und einfach das ist im Grunde. Ne?
Und ich finde es auch toll, wie er hier das weiter beschreibt. I don't know what to do, cried Scrooge, laughing and crying in the same breath. I'm as light as a feather, I'm as happy as an angel, I'm as merry as a schoolboy, I'm as giddy as a drunken man. A merry Christmas to everybody, a happy new year to all the world. All here, whoop, whoop, hello. I mean, das steht hier im Buch. Ja. Also genauso ist es beschrieben. Also er fühlt sich wieder wie ein Kind. Er ist glücklich wie ein Engel, ne? Betrunken wie ein Betrunkener. Also genau diese absolute Euphorie.
Ja.
Und wenn man merkt, okay, wow, ich habe wieder Zugang zu meinen Gefühlen. Mein Herz ist so weit auf. Und darum geht es ja im Prinzip immer, jeder, alles, also eine, ich sag mal so, ein spiritueller Pfad oder eine Art spirituelle, was auch immer, die nicht zu einer echten Herzöffnung führt. Hm. Und das, ich meine, alle Leute, die hier länger hören, wissen ja, dass ich da jetzt auch 20 Jahre auf einem anderen Weg zum Teil war.
Ja, wo, da warst du auf dem falschen Dampf.
Wo ich die echte Herzöffnung, die ich anderweitig erfahren habe, nicht erfahren habe.
Ja.
Kann ich nur sagen. I don't know. Mehr will ich dazu heute gar nicht sagen, aber.
Na, aber auch du hattest die Einsicht. Ich meine, wenn sie dir auch so ein bisschen um die Ohren gehauen wurde.
Ja,
aber,
sehr um die Ohren gehauen. Ne? Aber genau. Und jetzt geht's noch weiter. I don't know what day of the month it is. I don't know how long I had been among the spirits.
Ja.
Das ist ja, ne? Also da sind wir fast schon wieder bei so einer schamanischen Reise. Ne? Also dieses, der Schamane geht ja auch in die Anderswelt und trifft da die Geister.
Ja.
Ne? Und auch natürlich oft mit Hilfe von psychedelischen Substanzen, Ayahuasca und so, der Klassiker. Ja. Ne? I don't know anything, I'm quite a baby. Und das ist auch nochmal ein ganz großer Punkt, weil never mind, I don't care, I'd rather be a baby. Hello, whoop, hello here. Also er ist wirklich wiedergeboren. Also auch, aber eben nicht aus einer, Wir interpretieren das nicht rein, sondern Charles Dickens schreibt es hier 1:1. Ich bin wieder wie ein Baby.
Ja.
Und genauso fühlt man sich ja, wenn man aus so einer Session rauskommt, dass man wirklich sich wie wiedergeboren fühlt. Und das ist echt spektakulär, dass Charles Dickens das hier 1843 in diese Geschichte reinschreibt. Und die Sachen überliest man ganz gerne, glaube ich. Ich muss zugeben, nach meiner ersten Ayahuasca-Session, die ja nicht gerade besonders prickelnd war, habe ich aber auch kurz danach, das war ja, also den Winter danach, die Jim Carrey-Version gesehen. Und da habe ich plötzlich auch gedacht, da habe ich schon gedacht, wow, das ist ja tatsächlich so wie so ein Trip.
Ja.
Ne? Und ich habe da jetzt im Vorfeld, als wir, eigentlich wollte ich diese Sendung schon seit damals machen.
Ja.
Ich habe das schon ganz ewig auf der Liste. Aber jetzt hat sich es irgendwie ergeben und ich habe dann jetzt auch nochmal rumgegoogelt. Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die das sehen. Aber es gibt nicht so viel darüber. Ich war ein bisschen überrascht. Es gibt einiges über eine Psychotherapie, kann man darin wieder erkennen, und das ist ja auch richtig. Ne? Im Endeffekt ist ja eine Intention einer Therapiesession, ist ja eine, man sagt ja ganz gerne, Psychotherapie 10 Jahre in einer Nacht oder so ähnlich. Und genauso fühlt sich ja das an, was Scrooge hier gerade gehabt
absolut,
hat.
Absolut,
ne? Eine Nacht, absolut. Psychotherapie von 10 Jahren.
Ja.
Aber er ist jetzt wirklich neu geboren.
Ja, ja?
Und er ist ein neuer Mensch.
Du weißt was, ich glaube, was bei mir und bei dir und bei ganz vielen Menschen, vielleicht ist das überhaupt der Grund, warum diese Geschichte so toll connected, das ist halt einfach dieser Moment, weil ich habe gerade so drüber nachgedacht, was ist so was hat mich so in letzter Zeit berührt? So an solchen Sachen, an solchen Medien, an solchen Filmen oder was auch immer. Und das sind zwei Sachen tatsächlich. Und du wirst mir beistimmen. Das ist einmal Soul, der Film Soul.
Pixar.
Und die Episode Fox von The Bear.
Mhm.
Die ja auch so ist.
Ja.
Ne, so, also du hast bei The Bear, bei der Folge Gabeln, da ist es ja halt so, du hast halt diesen absolut nervigen Charakter, den du jetzt über 1,5 Staffeln ertragen musstest, Richie.
Mhm.
Und der macht dann praktisch, der macht im Grunde so eine Scrooge-Geschichte, ja, ne? Es geht ja da auch um Purpose. Was, ja, ist mein, wie übersetzt man Purpose eigentlich?
Was ist der also, Sinn, was Sinn, ist eigentlich der was Sinn meines Lebens so ein bisschen?
Genau.
Ne, warum bin ich hier?
Warum das bin ich fragt hier, sich ja. Ne? Und was, wofür bin ich gut? Mhm. Ne? Und am Ende, der ist natürlich sehr gestrafft, aber am Ende hat er das, ne? Ja. Und ja, und ich glaube, das macht auch die Serie The Bear so schön, weil da hat ja einige Figuren haben ja durchaus machen ja so eine Reise durch, ne? Ja. Und das ist das Tolle daran.
Ich meine, das ist das Beste, die beste Form von Entertainment ist meiner Ansicht nach immer etwas, was genauso funktioniert. Also wo ich wirklich auch eine Figur so kennenlerne, dass ich sie verstehe, nachvollziehe und dadurch Empathie für sie entwickle. Und dadurch auch andere Leute verstehen kann, die vielleicht so ähnlich sind.
Ja, und ich kann nur noch mal sagen zu The Bear, also es gibt keine Serie, bei denen wir uns erstens mal in unserem anderen Podcast, Streber in der Streberich, unisono so die gleiche Meinung hatten. Und selbst Thorsten, wo ich echt gedacht habe, der Streter, der okay,
Scrooge.
Der ist gar nicht so ein Scrooge. Aber wo, weißt du, wo ich so gedacht habe, na, da wird einer dabei sein, der ein bisschen was zu meckern hat. Nein, alle waren, und gerade Thorsten hat gesagt, die Menschlichkeit, die da einfach wunderbar dargestellt wurde. Aber das Gleiche gilt auch für Soul. Da geht es ja auch um Purpose. Und da geht es auch um, was mache ich hier überhaupt? Was ist überhaupt noch mein Wert hier auf diesem Planeten? Und das ist ja auch die Frage, die dann letztendlich Scrooge mit konfrontiert wird, nachdem er endlich eingesehen hat, okay, das alles, was ich hier erlebe, das will mir was beibringen. Aber was ist jetzt, ich weiß, dass ich irgendwas ändern muss, aber was muss ich ändern und was ist mein neuer Wert oder so, ne? Das ist, und das sind, glaube ich, diese Momente, die einen dann zum Weinen bringen.
Absolut, ich weine jedes Mal und hier ist es ja wirklich so, jetzt kommen wir auch zum Ende, ne? Also jetzt geht Scrooge zum Fenster, ruft zu einem Jungen, den er auch vorher schlecht behandelt hat, zu, was ist eigentlich für ein Tag heute? Und der Junge so, was? Ja, was ist denn für ein Tag? Ja, it's Christmas Day. Und dann, the spirits, I haven't missed it, the spirits have done it all in one night, they can do anything they like, of course they can. Ne, also ganz klar, das, was am Anfang gesagt wurde, dass jetzt jede Nacht, also diese ganze Zeitverschiebung, es ist jetzt Weihnachten, er hat es kapiert, ja, ne, und jetzt geht's los. Dann sagt er dem Jungen, hier, kauf mal den großen Truthahn, bring ihn zu Cratchits. Er geht zu Cratchits, macht doch so einen Spaß mit ihm, beziehungsweise eigentlich kommt er in die zur Arbeit und sagt, oh, warum kommst du zu spät und so. Und dann, ja, ich gebe dir eine Gehaltserhöhung. Was? Gehaltserhöhung? Und dann, Scrooge was better than his word. He did it all and infinitely more. And to Tiny Tim, who did not die, he was a second father. Also auch dieses Vatersein wird ihm noch gegeben, obwohl er jetzt biologisch und so das nicht mehr kann. He became as good a friend, a good master and as good as a man as the good old city knew or any other good old city, town or borough in the good old world. And so, as Tiny Tim observed, God bless us, everyone.
Ja, das ist ja.
Und ich meine, das ist immer wieder bewegend zu sehen.
Ja, absolut.
Und zwar, weil man auch dabei war, wie er
Bei der Verwandlung.
Und auch wie hart das, also ich meine, man kann das natürlich in so einem Film immer nur bedingt wiedergeben. Aber wenn man selber mal durch sowas durchgegangen ist, weiß man, okay, das war jetzt hier echt ein Marathon. Das war
ja
die harte Arbeit auf allen Ebenen.
Das ist, ja, und ich meine, das Tolle ist auch, dass der Film ja auch einfach, ja, zum Nachdenken. Also der, das ist ja eigentlich schon fast eine Anleitung.
Genau.
Weißt du, so, dass man einfach, man braucht keine psychedelischen Substanzen eigentlich, aber weil den Trip, da hast du schon ganz recht, den hat man hier, ne? Und den kannst du dir in 5 Milliarden Versionen angucken. Und die Essenz ist immer die gleiche.
Exakt. Und das hast du einen sehr schönen Übergang, nämlich jetzt sind wir einmal durch die Geschichte gegangen. Was ist denn eigentlich die Essenz? Und was ist denn überhaupt the spirit of Christmas und der Geist der Weihnacht? Weil ich finde, das ist nämlich genau der Point. Weil der Geist der Weihnacht ist eben genau die Chance zur Veränderung, die Chance, dass es gut ausgeht. Es ist das Licht, was Dickens ja, ne, selbst da, wo nur der Leuchtturm leuchtet, im tosenden Meer, nur das kleine Boot im tosenden Meer, da leuchtet ein kleines Licht. Und wir haben es öfter schon hier gesagt, und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Ja.
Das ist meiner Ansicht nach, ist das eingebaut ins Universum.
Ja.
Das ist irgendwie, ich habe das zigmal erlebt, dass es wirklich so ist, du denkst, es geht nicht, es ist vorbei, es ist, das Ende ist da, die Apokalypse, die Schöpfung ist am Ende und dann gibt's das Licht und dann ist es Ekstase. Und ich glaube, und ein Text, den ich zu dem Thema hier gelesen habe, der hat auch gesagt, das muss so sein, denn nur, also du musst quasi in die tiefsten Tiefen vordringen, damit du quasi diese Freude am Ende spürst.
Naja, ne? und wenn wir das jetzt noch ein bisschen ausdehnen, ist ja, wir haben gerade in einem leicht anderen Zusammenhang haben wir ja über Zyklen geredet. Mhm. Ne? Das ist ja, und Winter ist ja so die dunkle Jahreszeit, ist ja, gehört ja auch zu diesem Zyklus. Ne?
Richtig.
Deswegen ist der Frühling, ist ja, da geht es dann wieder aufwärts, ne? Und dann zum Herbst hin, da stirbt alles. Ne? Die Blätter fallen vom Baum und so, und dann, also da, und ich glaube, da das stimmt, also das steckt so sehr in unserer DNA drin, einfach weil es immer schon so war.
Ich meine, warum ist Weihnachten am 24. Dezember? Weil am 21. Dezember die Wintersonnenwende ist, der dunkelste, der kürzeste Tag, die dunkelste Nacht, und dann kommt das Licht wieder.
Ja.
Und der Stern von Bethlehem, jetzt mal, um mal kurz in die Bibel zu gucken, ist ja auch dieses Licht, was plötzlich irgendwo herkommt. Und wenn man jetzt will, ich bin ja jetzt selber kein bekennender Christ oder sowas und auch sehr kritisch Religion gegenüber, aber Jesus als Symbol für sozusagen das Lichtlein, was uns in den dunkelsten Dunklen erscheinen kann und uns hilft, finde ich schon ein ganz gutes Symbol. Kann ich gut ganz mitleben, ist mir auch schon Symbol, aufgetaucht. Genau.
Aber jetzt mal die Frage für dich, weil du es ja jetzt schon mehrmals gelesen hast, taucht das eigentlich da auf?
Nee.
Oder ist eigentlich, es wird ja immer von Christmas Spirit geredet, ne?
Genau.
Ja.
Also, also wie gesagt, es gibt diesen kurzen kritischen Dialog zwischen dem zweiten Geist, den ich vorhin kurz zitiert habe, wo sich Scrooge eher darüber aufregt hat, was ein bisschen lustig ist, weil Scrooge ja nicht jemand ist, der Spaß hat, aber der in dem Fall ja schon ein bisschen weiter ist in seiner Verwandlung und der dem Geist vorwirft, dass ihr ja so schuld seid, dass die Leute keinen Spaß haben. Und der sagt, Moment, das ist nicht, kommt nicht von uns. Der sagt immer nur von uns, das haben nur andere Leute in uns reininterpretiert und so. Viele Leute auf der Welt sagen, sie reden in unserem Namen. Finde ich einen total wichtigen Satz heutzutage. Ich meine, gerade nach meiner persönlichen Erfahrung, aber auch generell, wenn du in die Welt guckst, wie viele Leute uns erzählen, was denn die Wahrheit ist und wie viele Millionen Wahrheiten da anscheinend ja sind. Mhm. Und meiner Ansicht nach, du deine eigene Wahrheit finden musst.
Ja.
Jeder, der dir das erzählt, auch was wir jetzt hier sagen, ist eine Interpretation. Natürlich ist das unsere Sicht auf die Dinge. Ne? Wir wollen sie nur mit euch teilen, weil vielleicht ist ja irgendwas da drin, was resoniert in euch. Aber ihr müsst natürlich alle selber rausfinden, was denn für euch stimmt.
Ja, ganz genau.
Aber ich finde es halt total spannend, dass, was wir am Anfang auch gesagt haben, dass Weihnachtsfilme ja alle so nach diesem Muster funktionieren.
Genau.
Ne? Und dass es immer so dieser Abstieg ist in so dunkle Tiefen und dass es immer bedeutet, man muss sein Unbewusstes, seinen Schatten aus dem Dunklen holen und dass das Weihnachtliche immer dieser Hoffnungsmoment ist.
Dieses Licht, was einen wieder auf den richtigen Weg praktisch zurückführt.
Genau. Und und ich sag mal, wenn ich überhaupt irgendwas als so eine Wahrheit sehen würde, dann würde ich sagen, der richtige Weg ist der dich wieder zu dem führt, wer du eigentlich bist.
Ja.
Und der ist ja individuell. Ich meine, da gibt's eine tiefe Schicht, die wir teilen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Ne? Aber ich glaube, es geht auch wirklich darum, dass jeder erkennt, ne, wie du vorhin mal sagtest, warum bin ich denn eigentlich hier?
Ja.
Was ist denn eigentlich mein Job?
Ja.
Und der ist individuell, der ist nie gleich. Jeder hat einen anderen Job zu tun.
Ja, aber letztendlich ist ja, es geht ja letztendlich, oder ich meine, okay, da sind wir jetzt bei dem Thema glücklich sein. Was bedeutet glücklich sein? Was bedeutet zufrieden zu sein? Und da kommt man ja auch dann ganz viel, ich meine, da gibt es ja sogar wissenschaftliche Studien drüber, dass es ganz viel was damit zu tun hat, für andere Menschen da zu sein.
Und Empathie für sie zu empfinden, was ja das bedeutet.
Ja, das ist das.
Genau.
Ne?
Ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt.
Ja.
Das wahre Selbst oder der ich wirklich bin, heißt, mein Herz zu öffnen und offen zu halten, sodass ich Empathie für alle empfinden kann und ihnen dementsprechend dann auch aktiv helfe.
Das einmal, aber natürlich auch Empathie für einen selber.
Also ganz wichtig.
Selbstliebe.
Absolut.
Ne? Das ist,
ja, da würde ich sogar sagen.
Das ist sogar eigentlich fast das Fundament und dann darauf kommt das andere.
Da, ne, gibt es also immer diese schönen Beispiele. Ich kann, so, ne, wenn ich im Flugzeug sitze und die Masken fallen vom Himmel, sag ich schon, von oben runter, dann setze ich erstmal mir eine auf.
Ja.
Damit ich den anderen helfen kann, weil wenn ich das nämlich nicht mache, falle ich in Ohnmacht.
Ja.
Das heißt, ich muss immer erstmal gucken, dass ich in einem Space, in einem Zustand bin, der es auch ermöglicht, anderen zu helfen, dass ich auch die Energie habe und dass ich das überhaupt kann.
Ja.
Es hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn man erstmal sich selber liebt, weil nur wenn ich, ich meine, haben wir auch schon 100 Mal gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt ja, wie dich selbst. Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich den anderen nicht lieben. Die Leute vergessen immer dieses wie dich selbst ganz gerne und so. Und,
das stimmt.
Und das war für mich persönlich auch die größte Erfahrung, auch eben unter Psychedelika zu erfahren, dass ich in mir diese größte Liebe habe.
Ja.
Für mich selbst, für alles, fürs Universum, keine Ahnung, dass das verbunden ist mit dem Göttlichen, dass das Göttliche aber nichts von mir verlangt, sondern einfach für mich da ist. Ich muss nichts tun für dieses Gefühl.
Ja.
Und das ist, finde ich, so das, einer der Hauptunterschiede vielleicht zu vielen, vielen spirituellen Geschichten, Faden oder so, die immer unglaublich viel von einem verlangen, damit man irgendwie, was weiß ich, in Gottes Gnade oder wie auch immer man das nennen will, fällt und so. Und das glaube ich persönlich nicht mehr. Ich glaube, dass, was auch immer das Göttliche ist, keine Ahnung, I don't know, wirklich nicht. Aber ich weiß, das ist eine bedingungslose Liebe. Egal, was ich tue und mache, diese Kraft ist immer für mich da.
Ja.
Und das zu erkennen und zuzulassen, da gibt es so ein paar Blockaden manchmal und die kommen eher aus Trauma. Also ich glaube, die lösen sich am besten oder die lösen sich auf, wenn ich mein Trauma angucke, weil dann kann ich keine Scham und keine Angst muss ich mehr dann spüren, so nutzlos. Natürlich gibt es Scham und Angst, haben ja auch ihren Nutzen, aber nicht diese nutzlose Scham und Angst, die in uns so viel drin ist. Und ich glaube, da hilft eben genau wieder dieser Christmas Spirit, weil das ist genau dieses Licht, was mich durch die Dunkelheit führt. Wenn ich im dunkelsten Dunkeln bin, dann kommt dieses Licht und das ist für mich persönlich ist das der Spirit of Christmas.
Ja.
Deshalb feiere ich auch Weihnachten, obwohl ich jetzt mit dem Christlichen oder überhaupt mit irgendeinem Religiösen gar nicht mehr viel zu tun habe.
Ja.
Aber für mich ist Weihnachten genau diese Symbolik.
Ja, ja, das stimmt, da hast du recht. Ja.
Tja.
Ja,
Mensch. Ja, was sollen wir da sagen? Fröhliche Weihnachten.
Ja, mehr kann man auch nicht
The
sagen.
The Spirit of Christmas gibt es einen super Song hier von
Wenn du jetzt sagst Wham.
Nein, der heißt ja nicht Spirit of Christmas, der heißt Last stimmt. Christmas. Kurt Russell singt The Spirit of Christmas in diesem Netflix-Film, wo er den Weihnachtsmann spielt. Da gibt es zwei Teile von.
Ja.
Wie heißt der noch?
Kurt Russell?
Ja,
Kurt Russell. Snake Plissken?
Ja, Snake Plissken spielt den Weihnachtsmann. Guck mal bei Netflix. Ich vergesse gerade den Titel. Der ist aber super, der Film. Der
wahrscheinlich erste irgendwas mit Weihnachten.
Ja, genau. Also das Geile ist, der erste Film, vielleicht als letzter Medientipp noch, ist, wer den noch nicht gesehen hat, das ist ein ziemlicher Amblin-Film.
Ja.
Der fühlt sich wirklich an wie so ein in den 80er Jahren von Spielberg produzierter Film, alles von Gremlins über
Goonies
und so, diese ganzen Feel-Good, die so eine bestimmte Energie haben, die auch so ein bisschen crunchy ist an ein paar Stellen, aber wirklich super. Kurt Russell ist super und es gibt diesen Film The Spirit of Christmas, diesen Song, den ich auch immer sehr gerne höre.
Ah, okay, also, okay. Genau, ja, also du badest dich da immer.
Ich bade mich
regelmäßig
sehr in Weihnachten.
Ich meine, das ist ja auch das Tolle, das ist auch das Schöne und das wissen ja auch die Sender und die Streamingdienste, denn sonst würden wir ja nicht jedes Jahr praktisch also ein Potpourri der weihnachtlichen guten Laune plötzlich in seinen Playlisten haben und das ist ja auch schön so. Das ist immer eine tolle Gelegenheit, sich nochmal so einen Film, und es gibt ja ganz tolle Filme, wir haben gerade nochmal gesagt, hier ist das Leben nicht wunderbar, auch sowas, wo es ja auch ganz viel um Selbstliebe geht.
Absolut. Ne?
Irgendwie ein Mensch, der sich praktisch immer nur aufopfert für die andere und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, muss lernen, dass auch er jeden Einzelnen in diesem Dorf berührt und
dass er was wert ist.
Dass er was wert ist.
Dass das Dorf nicht mehr so wäre wie vorher.
Ganz genau.
Das ist
ganz
genau. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Bild, weil es gibt ja gerade unheimlich viele Leute, die sich aufopfern für alle.
Ja.
Und die sich nicht selbst lieben. Ja. In wirklich einer tiefen Tiefe. Ich glaube, da, um das noch kurz mal anzuschließen, weil Wonderful Life ist ein tolles Bild für, finde ich, weil ich glaube, dass dieser Antrieb von ganz, ganz vielen Leuten, der ja an sich super ist, sich wirklich einzusetzen für andere Leute, der kann aber auch aus einem unverarbeiteten Trauma kommen, dass man eben nicht denkt, dass man denkt, nicht gut genug zu sein, dass ja. man denkt, man muss an allen gefallen, dass man denkt, man muss unheimlich viel tun, man muss sich beweisen, dass man überhaupt wert ist, geliebt zu werden.
Ja.
Und das ist natürlich ein ganz klassisches, es fehlt das eigene Selbstwert, die eigene Selbstliebe.
Das kann auch so ein bisschen, wie sagt man, so toxische Selbstliebe oder sowas, gibt's das nicht?
Ja, oder? Das ist genau, weil es ist dann keine Selbstliebe eigentlich, ja. sondern die ich glaube, Selbstliebe ist in dem Sinne nicht toxisch, wenn es wirklich toxisch, Selbstliebe
toxisch,
ist.
Toxic Positivity.
Ja, genau.
Das ist ja.
Also du bist quasi, du meinst die ganze Zeit, du musst was tun. Und nach außen hin denken viele Leute, wow, der setzt sich ja ein, die macht ja alles Mögliche, die hilft hier und da und überall. Und das sieht erstmal super aus. Aber es kommt nicht aus einer wahren Empathie, sondern aus dem, ich muss etwas tun, damit ich überhaupt wert bin zu existieren. Aber ich glaube tatsächlich, A Wonderful Life, um das vielleicht noch zu sagen, ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie jemand lernt, dass das auch wichtig ist, sich selbst zu lieben.
Genau.
Und dass dann die Hilfe für andere Leute aus einer ganz anderen Ecke kommt.
Ja.
Eben nicht mehr aus diesem Schuld-Scham-Gefühl, man macht nicht genug und so. Und da, glaube ich, zum Beispiel setzen viele Religionen an. Die produzieren riesen viel Scham und Schuld in ihren Anhängern.
Ja.
Und natürlich reißen die sich den Arsch auf für alles Mögliche, aber nicht, weil sie wirklich aus einer echten, tiefen Empathie kommen. Oder zumindest nicht hundertprozentig aus einer tiefen Empathie, sondern da ist eine Menge Angst und eben Scham mit im Spiel, weil es die Religion ja sogar auf dich drauf tropft und dir sagt, du bist eigentlich nichts wert. Du musst irgendwie 1000 Sachen machen, damit Gott überhaupt nur mal guckt, wo du bist.
Genau.
Und das ist, glaube ich, Bullshit.
Ja, das stimmt.
Sorry,
das
muss ich einfach so sagen.
Ja.
Es ist, glaube ich, nicht. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist
letztendlich, und das haben wir ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, letztendlich hat es jeder selber in der Hand, kein Arschloch zu sein, und jeder hat es in der Hand, positiven, ja, abends ins Bett zu gehen und zu sagen, hey, das war ein guter Tag heute. Ne? Und und ich finde, dass diese Weihnachtsfilme ganz vorne ran, natürlich A Christmas Carol von Charles Dickens, den wir heute in Längen besprochen haben, die setzen dann da nochmal so den Fokus da drauf, und die sollen uns dann nochmal daran erinnern, dass es eigentlich super simpel ist. Man braucht da keinen psychedelischen Trip für, man kann das. Manchmal reicht es auch, wenn man Netflix anmacht oder sich das einfach nochmal, oder wie du, Roland, sich einfach mal das Buch durchliest, denn
ja, das kann ich nur empfehlen.
Gibt es in sämtlichen Sprachen und ist garantiert auch nicht teuer.
Kostet ehrlich gesagt nichts, weil gibt es natürlich im Internet als PDF, weil es ja längst nicht mehr in der Public Domain. Also muss man nicht mal was für bezahlen, wenn man das nicht möchte.
Genau. Also wer das lesen möchte, hat dazu die Möglichkeit, und wer die Filme sehen möchte, hat jetzt gerade die Möglichkeit dazu. Also man wird wirklich totgeworfen.
Genau.
Und ich finde es jetzt gerade mal ganz interessant. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal wirklich mal nochmal die Jim Carrey-Version nochmal zu Gemüte führen. Dann auch nochmal die Scrooge, also die Bill Murray-Version. Und einfach mal so gucken, wie, nachdem ich jetzt mal so wirklich jetzt erfahren habe, wie es so im Buch aussieht, wie nah sind wir da dran, und aber wie gesagt, letztendlich die Message dahinter ist, liebe dich selbst, damit du andere Menschen lieben kannst, und
Amen.
Amen. Okay.
Also, wenn ihr jetzt weihnachtlich gestimmt seid, dann könnt ihr auch was Gutes tun, wenn ihr wollt. Ihr könnt nämlich bei iTunes eine positive Review hinterlassen.
Das wäre schön.
Ihr könnt auch einen kleinen Obolus bei Patreon abgeben, damit wir hier unsere Technik bezahlen können. Ansonsten ist das ja hier alles umsonst. Ihr dürft uns auch Feedback geben, ihr könnt uns Fragen stellen, loben, auch Kritik hören wir uns ungern an, aber nein, natürlich hören wir uns sie gerne an. Und da
gab es eigentlich schon mal wirklich Kritik? Ganz ehrlich.
Nein, natürlich nicht. Also alle fanden uns immer super.
Nein. Aber ich fand das immer sehr konstruktiv, oder?
Ja, aber so, gerade bei YouTube gibt es immer so ein paar komische Leute. Aber egal. Facebook, Webseite, E-Mail, roland@mono23.com, bei Twitter, X, formerly known as Twitter, aber da haben wir, glaube ich, den Passwort verloren,
habe
ich
letztes
Mal schon gesagt.
Verloren.
Instagram, VWFNOM in dem Fall. Also viele Wege führen auch um die Website, Facebook. Ihr findet uns, wenn ihr uns sucht.
Googelt.
Ihr dürft auch gerne anderen Leuten von diesem Podcast erzählen. Vielleicht ist ja gerade diese Weihnachtsfolge auch für andere Leute interessant, weil ist ja vielleicht eine schöne weihnachtliche Stimmung zu erzeugen. Und wir werden auch ein paar Links in unsere Shownotes packen. Und ja, deswegen sage ich jetzt mal, möge der Geist der Weihnacht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste
und tschüss.
Frohe Weihnachten. Juhu. Ding dong, ding dong. Da, 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 da.